11 Jahre lang war der FC Bayern auf Platz 1 am Ende der Saison. Jetzt ist das zum ersten Mal nicht der Fall und es ist am Ende sogar nur Platz 3 geworden. Wird euch jetzt nicht überraschen. Wir wollen darüber jetzt sprechen, hier im Rasenfunk Royal mit Steffen Mayer, Bayern-Fan. Ihr kennt ihn noch früher von mir, Sandro Roth. Jetzt hat er eine Kolumne bei web.de und gmx.de. Und das hier ist unser Intro.
Der Rasenfunk Royal.
Wie gesagt, ich kann nur immer sagen, ich kann nur immer auffordern, objektiv zu bleiben. Und alles andere interessiert mich nicht. Wir sind Erster, Tabellenerster.
Der ausführliche Saisonrückblick.
Tja, diese Wahrheit, sie war mal allgemeingültig, aber jetzt ist es soweit.
Gott, ist das lange her.
Hallo Steffen, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, Max.
Ich hoffe, das war jetzt kein Stich in dein Herz, dass wir hier ausgerechnet noch Olli Kahn hören mit diesem Wir sind Erster.
Doch, war's. Aber ich glaube, genauso war es intendiert von dir, oder?
Nee, ich habe einfach nur geguckt, ob ich hier irgendwas habe, was zu Bayern passt. Das ist du, die HörerInnen, die wissen schon, man weiß nie, was für ein Intro hier vorm Royal kommt, weil ich das in der letzten Sekunde erst auswähle. Deswegen, nee, war nicht.
Es ist doch erstaunlich, wenn man sich die Phrasenhaftigkeit von Kahn nochmal vor Augen führt, wie viele gute Soundbites er dann doch geliefert hat. Ja? Also wie viel man auch heute immer noch Bezug nimmt auf das ganze Stadion wird gegen uns sein. Was Schöneres gibt es nicht. Ja. Also das,
ja, das
hat
stimmt.
Schon ein paar geliefert.
Das stimmt und gleichzeitig ist es halt nochmal erschreckend, wie er sich verändert hat zum Corporate Kahn. Also der Corporate Kahn, das war ja dann irgendwie die Erweiterung, die man sich kaufen konnte für Goalkeeping Kahn. Der hat ja dann gar nichts mehr gesagt. Er war ja auch nicht mehr zu hören in irgendwelchen. Also das finde ich eigentlich noch erstaunlicher, dass er das komplett verloren oder verborgen hat dann in seiner Zeit als CEO.
Ja, nur Lothar Matthäus hat es einmal aus ihm herausgekitzelt.
Stimmt.
Und das ist vielleicht auch der Bogen zu dieser Saison, Max, weil auch Thomas Tuchel und Lothar Matthäus haben eine bewegte Geschichte.
Mein Gott, ey, du brauchst mich doch gar nicht. Mach's doch alleine hier, wenn du so sprechen willst. Aber ich will noch nicht gleich in die Analyse einsteigen. Ich würde erstmal gerne erfragen, wie geht's dir denn jetzt im Nachhinein mit dieser Saison? Denn
ach so, mit der Saison. Okay.
Denn mit der Meisterschaft konnte man ja früh abschließen und wir haben uns ja auch schon in dieser Saison gehört, nach dem Spitzenspiel in Leverkusen und wir wissen inzwischen, das war für beide Teams eine Weichenstellung. Leverkusen hat zum ersten Mal gemerkt, oh krass, wir können hier wirklich Meister werden. Und Bayern hat gemerkt, boah, das nervt hier irgendwie alles, alles so anstrengend. Aber es gab ja weiter noch die Hoffnung aufs Champions-League-Finale. Mhm. Deswegen frage ich mich, wie zufrieden bist du mit der Saison jetzt am Ende?
Überhaupt nicht. Also
Volksfan.
Nee, überhaupt nicht. Also es ist natürlich so, dass gerade so diese Schlusskurve auch mit diesen Spielen gegen Arsenal und auch gegen Madrid, die haben einem echt nochmal viel gegeben, also auch mir persönlich nochmal viel gegeben, durfte im Rückspiel gegen Arsenal im Stadion sein. Für mich eines der besten Stadionspiele, so an die ich mich erinnern kann. Wirklich, war wirklich sehr, sehr gut. Und auch die Realspiele, also trotz des ganz, ganz bitteren Endes, was dann wirklich, also man hat sich dann wirklich an diesen Strohhalm ja auch gekrallt und so richtig nicht dran geglaubt. Mhm. Und dann auf einmal hat man dran geglaubt und dann war es vorbei. Aber insgesamt, also einmal rausgezoomt und auf die Saison geblickt, muss man schon sagen, das ist schon sehr, sehr frustrierend, nicht nur aufgrund der Ergebnisse, sondern auch wegen der Art und Weise, auch mit dem, wie jetzt zuletzt diese ganze Trainersuche gelaufen ist. Und was ich mich die ganze Zeit frage, ist so ein bisschen, haben wir eigentlich 1990 oder haben wir so 2012? Also was meine ich damit? Der FC Bayern ohne Titel, ist das jetzt der Beginn einer längeren Phase, wo man Schwierigkeiten hat, sich vielleicht auch zurückzukämpfen und wieder an die Nummer 1 allein schon in der Bundesliga zu kommen? Oder sind wir, das wäre der Case 1990, oder sind wir irgendwo 2012, ja, wo damals die Dortmunder ja auch national noch dominiert haben und eigentlich man das im nächsten Jahr brach und dann das auch als Motivation genommen hat, sogar eher noch einen draufzusetzen, ja, und dann auch wieder eine neue Ära aufzubauen. Und es fühlt sich gerade eher wahrscheinlich so eher Richtung 90er Jahre an, aber das ist vielleicht auch, weil man noch so nah dran an dieser Saison ist.
Ja, da würde ich auch glauben, dass du vor allem auch verdrängst, weil du es wahrscheinlich, da warst du noch zu jung für, ich ja auch, die 90er waren schon richtig schlecht. Also ne, Platz 12 und so weiter, Sören Lärbi.
Ja, natürlich.
Ich würde als Gegenthese eher aufstellen, ist es jetzt nicht eher wieder der Rückfall in die Zeit vor 2012 oder vor 2009 letztlich? Also dann in deinem Bild gesprochen, haben wir jetzt nicht 2004 und Felix Magath kommt. Zwar jetzt nicht der Felix Magath mit den Trainingsinhalten, aber jetzt ist der FC Bayern halt wieder ein Team, was so alle zwei Jahre Meister werden kann und was in der Champions League halt regelmäßig gegen dieselben Gegner, gegen den AC Mailand ausscheidet und Chelsea.
Ja, genau. Und das ist, glaube ich, so das Spannende, auch wenn man jetzt so, wenn man jetzt so draufschaut. Aber deine Frage war ja nochmal, also wie zufrieden ist man? Also ich bin schon sehr, sehr unzufrieden und bin auch, also ich bin's, man ist ja, es gab ja mal hier diese legendäre, waren ja auch jetzt gerade, jetzt gerade auch 75 Jahre Grundgesetz mit hier Artikel 1 und Menschenwürde und so weiter. Es gab auch schon immer mal Momente, wo man als Bayern-Fan so ein bisschen draufgeschaut hat und gesagt hat, um Gottes Willen. Aber so krass wie jetzt so die letzten Wochen ist es schon lange nicht mehr, weil also man konnte sich ja immerhin noch so drauf verlassen, dass dieser Verein halt wahnsinnig professionell geführt wird und dann waren auch mal so Trainerentscheidungen hin und her und so weiter. Aber das gerade ist halt teilweise Slapstick gewesen, also insbesondere jetzt, ne, also denk an den letzten Sommer mit dieser Last-Minute-Transfer-Katastrophe und jetzt halt dieses Trainer-Chaos, was ja handfeste Gründe hat, also was ja nicht einfach nur Pech ist, dass man den einen oder anderen Trainer nicht bekommt, sondern es hat ja handfeste Gründe, dass wir irgendwie anderthalb Jahre zurück eine komplette Führung weggesägt haben, dann neue Leute kommen, die irgendwie während die Saison läuft, irgendwie ongeboardet werden, dass du irgendwie wahnsinnig viele Leute hast, die mitreden. Also so ganz viele Faktoren, wo ich so sagen würde, die sprechen eher für einen Decline als für einen schnellen Sprung wieder nach vorne.
Ja, aber da stelle ich mir die Frage, wenn wir jetzt mal bei der aktuellen Situation bleiben und wir gehen schon noch in die Saison rein, keine Angst, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber also was ist eigentlich passiert? Es ist passiert, dass der FC Bayern nacheinander verschiedene Kandidaten angesprochen hat, dass er immer nur mit einem Kandidaten gesprochen hat und dass ihm nach und nach Kandidaten abgesagt haben. Mhm. Das ist eigentlich der Vorgang, wie er immer passiert oder sehr häufig bei Trainerfindungsaktionen. Der Unterschied ist, und da frage ich mich, wie sehr der FC Bayern da in der Verantwortung steht, ist, dass wir jedes noch so kleine Fitzelchen plus noch 15 Gerüchte außenrum täglich, minütlich um die Ohren gehauen bekommen. Ist das nicht einfach der große Unterschied, dass wir da live mit dabei sind und dann die Absagen deswegen auch öffentlich erfolgen?
Ja, das stimmt natürlich, aber das war ja auch schon in dem Moment so, als damals irgendwie Nagelsmann auf der Kippe war. Also dieses mediale Umfeld hat sich ja nicht wahnsinnig geändert. Man hat sich halt wahnsinnig selbst damit unter Druck gesetzt, mit dieser Entscheidung, Tuchel zu entlassen, keinen Plan B zu haben. Ja, du hast natürlich recht, dass dann Namen öffentlich diskutiert werden und dann auch sogar schon von Herbert Hainer, ja, das mit Rangnick sieht gut aus, ist jetzt, ich paraphrasiere jetzt, aber das ist ja das, was sozusagen rüberkam. Und dass dann die Absagen kamen. Für mich sind aber noch nicht mal die Absagen an sich das Entscheidende, sondern das, was ja teilweise ausgesprochen, teilweise unausgesprochen da mitschwang. Nämlich, dass da Leute gesagt haben, ja, Marktführer FC Bayern ist ja eigentlich für so eine Trainerkarriere irgendwie der ganz große Traum. Aber so wie der momentan aufgestellt ist, weiß ich gar nicht, ob ich nicht doch lieber in Österreich Nationaltrainer sein möchte, weil da kann ich ja auch was entscheiden. Oder in Leverkusen eine Geschichte weiterziehen möchte, statt jetzt in dieses Haifischbecken da reinzugehen, wo ich gerade überhaupt nicht weiß, wer sind eigentlich meine Ansprechpartner. Und das ist mein Problem. Die Absagen an sich sind nicht mein Problem. Also wenn man hochschießt und sagt, ja, wir wollen eben den besten Trainer verpflichten und wir reden mit dem, am Ende klappt es nicht, ist ja okay. Aber die Gründe für die Absage, die sprechen ja eben für was Handfestes, was da irgendwie ins Rutschen gekommen ist. Und mein Beispiel ist immer, und ich hoffe, es ist okay, wenn wir das jetzt ein Stück weit vorwegnehmen.
Klar.
Also, als das damals 2012 so war, dass Dortmund dominiert hat, dann war natürlich auch mit Heinkes damals die Hinrunde 12-13 auch schon sehr, sehr gut. Aber trotzdem hat der FC Bayern ja damals gesagt, wir haben eine Idee und wir können uns das nicht gefallen lassen, dass wir nicht die Nummer 1 sind. Und dann fliegt Hoeneß nach New York und spricht mit Guardiola und tütet das ein. Was ich für mich auch ein extrem wichtiger Moment, so in den, wenn man an die letzten 10, 15 Jahre denkt, einerseits den Mut zu haben, überhaupt so eine Variante in Erwägung zu ziehen und dann aber auch die Power zu haben, das dann noch einzutüten. Jetzt weiß man, Guardiola hatte sich mit Bayern schon so ein bisschen angefreundet mit dem Gedanken, so, das stimmt natürlich. Aber wer wäre denn heute in der Lage, fiktiv, Jetzt wissen wir, dass Jürgen Klopp irgendwie damit kokettiert, vielleicht auch gar nicht mehr Trainer zu sein. Aber wer wäre denn derjenige, der nach Liverpool oder wo auch immer Klopp jetzt gerade Urlaub macht, fliegt und sagt, Jürgen, pass mal auf, wir geben dir die Schlüssel in die Hand. Du und kein anderer. Und macht so ein Statement. Wer könnte das beim FC Bayern? Also wäre das Max Eberl, aber der kann ja dann nur hinfahren und dann sagt er, ja gut, super, wir sind jetzt einig, ich muss aber dann nochmal zurück, ich muss nochmal kurz nachfragen, ob da die anderen sechs auch einverstanden sind. Hoeneß ist es auch nicht mehr aus meiner Sicht. Und deshalb, da hatten wir in der Vergangenheit, so kritisch man auch mit Hoeneß und Rummenigge und so weiter mit vielen Entscheidungen umgehen kann, aber trotzdem hatten wir da eine Klarheit und auch eine Fähigkeit, sowas zu wuppen. Und ja, der Kane-Transfer wäre vielleicht das andere Beispiel, weil da hat das mal funktioniert in der letzten Saison. Aber ich sehe gerade nicht den Zugriff, die Macht, die Klarheit, so große Lösung wirklich durchzuziehen.
Hat ganz viele Ebenen, aber lass uns kurz beim Punkt Klarheit bleiben. Denn wenn du den Kane-Transfer damit reinbringst, ist es nicht interessant, dass Thomas Tuchel dann gegen Ende der Saison hin sagt, ich bin froh, dass ich da hartnäckig geblieben bin.
Ja, interessant, habe ich auch sehr genau hingehört, ja.
Also scheint es ja so gewesen zu sein, als ob da manche, und das kann man sich ja auch sehr gut vorstellen, als sich das zog und der Preis eben einfach nicht runtergehen wollte, gesagt haben, boah, brauchen wir wirklich den Harry. Deswegen die Klarheit fehlt. Und dass viele Trainer absagen, das hat damit zu tun, dass sich das Geschäft verändert hat und mit dem Umgang des FC Bayern mit seinen vergangenen Trainern. Ich glaube, ich habe das bei der Nagelsmann-Entlassung hier auch im Rasenfunk gesagt, dass der FC Bayern aufpassen muss, dass er nicht total uninteressant für Top-Trainer wird.
Ja. Weil die Geschichte beginnt ja früher, ne? Ancelotti.
Ja, genau. Selbst Flick. Es ging mit Ancelotti los. Ja. Und was aber den Punkt der Klarheit nochmal strapaziert, jetzt in der Trainersuche, und das ist das, was, wenn alle Gerüchte stimmen, aber ehrlicherweise, der FC Bayern kann jetzt auch nicht so wirklich was dementieren. Also offenbar scheint ja alle Abläufe, wie wir sie so kennen, scheinen ja aktuell tatsächlich so zu passieren oder passiert zu sein. Wenn das alles so stimmt, mit der Reihenfolge auch der Leute, wie man sie angefragt hat, dann bedeutet das ja, Spielidee ist uns völlig egal. Weil eigentlich sind ja Xabi Alonso und Ralf Rangnick, die sind unterschiedliche Pole auf einer Skala. Oliver Glasner steht nochmal irgendwo dazwischen in der Mitte oben. Hansi Flick, Gott bewahre, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber das, finde ich, eigentlich ist das Frappierende, dass jetzt alles an die Öffentlichkeit dringt. Da vermute ich, das geht heutzutage nicht mehr anders. Da sind auch, dafür ist der FC Bayern zu groß und offenbar haben sowohl Berater als auch andere eine diebische Freude daran, alles sofort an die entsprechenden Twitter-Journalisten durchzustecken. Das wird der FC Bayern nicht mehr zurückdrehen können. Aber dass man so einen Schlingerkurs bei den Kandidaten fährt und es im Grunde so ist, also derjenige, der Erste, der ja sagt, ja, den Fuß, bei dem wollen wir jetzt spielen, das finde ich krass. Und diese Klarheit fehlt Bayern schon länger.
Wenn man jetzt am Ende bei Kompany landet, finde ich, am Ende kannst du es natürlich schon begründen. Und ich hoffe auch, ich weiß es nicht, ich habe es bisher nur andeutungsweise gehört, aber ich hoffe auch, dass Eberl ja sehr stark auch jetzt für ihn gekämpft hat, ist ja durchaus auch ein, also wenn das so kommt, ja, ist ja durchaus auch ein Risiko, ein Trainer, der relativ wenig Erfahrung hat. Aber da würde ich jetzt schon sagen, auch wenn ich mir, und das ist dann auch wieder der Bogen vielleicht zu der Saison, so manche Schwachstellen des FC Bayern anschaut, der, ob er will oder nicht, in Großteil der Spiele ja weiter eine Ballbesitzmannschaft bleiben wird, dann finde ich es schon konsequent zu sagen, ja, selbst wenn der nicht so viel Erfahrung hat, wir holen einen jungen, hungrigen Trainer, der, wenn er etwas erreicht hat und wenn er für etwas geschätzt wird, dann sicherlich einen sehr kreativen und sehr guten Umgang mit Ballbesitz. So, jetzt merkst du schon, wie ich mich die letzten Tage genutzt habe, um mich schon wieder besoffen zu reden, dass das eigentlich die perfekte Lösung für uns ist.
Ja.
Und das, wenn ich das Zickzack davor, kann das natürlich nicht wettmachen, aber zumindest, wenn ich jetzt auf diesen Kandidaten, mir wäre es jetzt lieber, als jetzt so eine Lösung, so ein Comeback von Flick oder so durchzuziehen, wo man sagt, ja gut, dann haben wir halt jetzt irgendeinen Namen, der kennt auch hier das Haus ganz gut. So, also ich finde es zumindest eine spannendere Lösung, aber es ist natürlich keine Kampfansage nach einer Saison ohne Titel.
Kampfansage muss es auch gar nicht sein. Ich finde, Kampfansage ist nur ein Argument nach außen. Aber ich finde wichtiger die Stringenz nach innen. Und wenn der FC Bayern schon bei der Suche des Trainers keine Klarheit zeigt, dann wird er auch bei der Zusammenstellung des Kaders keine Klarheit zeigen. Und dann wird er, und das ist der allerwichtigste Punkt, wieder ungeduldig sein, wenn es nicht gleich funktioniert. Und es wird nicht gleich funktionieren, denn es ist fucking Ballbesitzfußball. Das ist der heilige Gral. Das haben sehr talentierte Trainer, die beim FC Bayern waren, nicht hinbekommen. Und wenn sie bei Nagelsmann nach einer WM, wo alle total erschöpft sind, die Reißleine ziehen, für die, es gab damals Gründe dafür, aber es gab doch viel mehr Gründe zu sagen, wir müssen jetzt mal noch ein bisschen warten, weil wir haben den irgendwie einen 5-Jahres-Vertrag gegeben, es gibt nicht so viele Alternativen, wen holen wir denn stattdessen? Und das glaube ich, ist das viel wichtigere Argument. Und diese Klarheit, die fehlt komplett. Und da fehlt eine Einigkeit auch.
Total. Und also jetzt springen wir nochmal zurück zur Nagelsmann-Entlassung. Der Grund, warum er damals entlassen wurde, also er gab sicherlich auch Gründe für, aber der wahre Grund ist ja, dass Salihamidžić und Kahn auch schon gemerkt haben, wenn wir hier nicht mit dem Meistertitel rausgehen, dann wird es für uns eng. Mhm. Und haben deshalb, glaube ich, auch etwas voreilig zu diesem Schritt gegriffen. Und auch das hat ja wieder damit zu tun, dass offenbar Leute in Charge sind, die aber, sag ich mal, seit einiger Zeit nicht den Handlungsspielraum und die, ja, nochmal die Klarheit haben, ihren Stiefel auch durchzuziehen. Und wenn du immer mit dem, also den FC Bayern hat das ja immer ausgezeichnet. Nochmal, bei aller Kritik, die man an Rummenigge und Hoeneß haben kann. Aber da war ja niemand mehr noch da drüber, der dir quasi Druck gemacht hat, dass wenn jetzt die Ergebnisse nicht stimmen, dass dann noch was kommt. So, und für mich ist die Nagelsmann-Entlassung der Urfehler gewesen der letzten 2 Jahre. Und nochmal, ich glaube, der entsteht aus einer Situation, wo wir die Mechanismen, die bei vielen anderen Vereinen gelten, nämlich du versuchst immer sozusagen deinen eigenen Job halt zu retten und deshalb wirst du immer kurzfristiger. Das galt halt jahrzehntelang nicht bei uns und das ist jetzt damit eingesickert. Und das gilt natürlich auch für Max Eberl. Also was ist denn, wenn jetzt sein Kandidat Kompanie nicht funktioniert? Natürlich ist auch, also wir haben auf einmal so eine Power Dynamics, die ganz anders ist als in den vergangenen 20 Jahren.
Ja, weil halt jetzt einfach die in Charge sind, nicht eigentlich dafür verantwortlich sind, sondern quasi eins drüber sitzen und dann fröhlich die Leute rauswerfen drunter. Ich würde sogar beim Urfehler gar nicht auf die Trainerposition gucken, also die Verpflichtung von Nagelsmann, denn ich halte auch Carlo Ancelotti für einen guten Trainer. Ich finde es erstaunlich, welch schlechter Ruf ihm hier erschrieben wurde in Deutschland. Und sobald er die Landesgrenze verlassen hat, wurde er auf einmal wieder viel, zumindest anders behandelt in Medien. Ich weiß, dass die spanischen Medien jetzt auch nicht zimperlich mit ihm waren. Aber das fand ich schon interessant, welche Nebenthemen da aufgemacht wurden bei Ancelotti. Für mich ist tatsächlich der Urfehler die Verpflichtung von Leroy Sané. Und damit meine ich nicht, dass Leroy Sané ein schlechter Spieler sei. Aber man dachte damals 2021, und das war ja der Top-Transfer. Wen hat man sonst noch gehört? Rocker, Saar, Alex Nübel, das hat ja super geklappt. Der hat ja auch ganz viele Spiele dann gleich für Bayern gemacht. Choupo-Moting, Douglas Costa wurde noch ausgeliehen. Stimmt, das war ja der. Und Thiago Dantas, wo man noch kurz dachte, das wird der neue Thiago, einfach weil er auch Thiago heißt. Aber Leroy Sané war der Top-Neuzugang. Und das war damals das Versprechen, dieser Spieler wird uns fixen. Der wird quasi den Abgang von...
Robben.
Genau. Und das hätte man damals aber schon sehen müssen. Allein an der Art und Weise, wie ihn Manchester City hat ziehen lassen zum FC Bayern. Und ich glaube, dass nämlich viele Probleme auch mit den Trainern zu tun haben, aber vor allem damit, dass der Kader schief zusammengestellt ist. Und da picke ich mir Sané raus, ohne dass ich jetzt sagen will, der eine Transfer ist schuld. Und Sané ist ja auch ein toller Spieler. Aber ich glaube, man hat über Jahre hinweg den Kader falsch bewertet. Und im selben Jahr, das hatte natürlich andere Gründe, aber gibst du Thiago an Liverpool ab. Und dir fehlt jede Passgenauigkeit im zentralen Mittelfeld.
Ich will übrigens nur fürs Protokoll, der Urfehler ist für mich nicht die Verpflichtung von Nagelsmann, sondern der Rauswurf.
Weil
du, glaube ich, da halt Verpflichtung gesagt hast.
Stimmt.
Also das wollte ich nochmal sagen. Ja, die Sané-These ist interessant und jetzt werden wahrscheinlich die Ersten schon wieder sagen, worüber reden wir hier eigentlich, weil der FC Bayern ja jetzt einmal eine ohne Titel gespielt hat. Aber es ist natürlich ja auf einem sehr hohen Niveau, aber du kannst den Decline ab 2020 ein Stück weit ja schon auch ablesen an Punktzahl, an Torunterschieden und so weiter. Das heißt, ja, da ist schon was gebrochen wäre zu hart, aber es ist jetzt, die Saison ist ja keine Überraschung. Also auch letztes Jahr hätten wir eigentlich nicht Meister werden dürfen. Ja, also das war ja ein Witz am Ende. Es war großartig, aber auch ein Witz eigentlich. Und ich glaube, auch ihr seid ja schon in die Vorschau hier damals gegangen und habt sehr stark auch über Leverkusen gesprochen und über das, was da wächst und ob das nicht etwas ist, was auch den FC Bayern gefährden kann. Dass man am Ende sogar Dritter wird, ist dann natürlich genau das. Also das ist fast noch bitterer, ja. Also dieser letzte Spieltag, dann nochmal so als i-Tüpfelchen auf diese Saison, hat das jetzt einfach nochmal unterstrichen. So, also man kann jetzt auch nicht sagen, das war eine Ausrutschersaison, bin ich nicht der Meinung, sondern das ist eine Entwicklung, die wir in den letzten 2-3 Jahren gesehen haben, die auch mal mit einem Meistertitel enden kann, wenn jetzt Leverkusen nicht so eine Übersaison spielt, das ist klar. Aber die dir auf jeden Fall keinen Titel mehr garantiert, wie es ja zwischen 2014 und 2019 eigentlich fast der Fall war.
Und das muss natürlich aus objektiver Sicht nicht so sein, aber ist halt der Anspruch des FC Bayern und deswegen redet man da so darüber. Aber was ich nämlich, ich finde, dass man das nämlich in der aktuellen Kadersituation dann rückblickend ganz gut erkennt. Also welche Herausforderungen hat der FC Bayern? Der FC Bayern hat in der Kadergestaltung die Herausforderung, neben dem natürlich, dass man gute Spieler braucht und die sehr teuer sind, hat man vor allem die Herausforderung, dass Spieler, die zum FC Bayern wechseln, in der Regel nicht mehr dort weg wollen. Weil sie verstehen es als Endziel ihrer Karriere, sie sehen sich als die Besten auf ihrer Position, sie müssten in ihrem Kopf eigentlich auch immer Startelf spielen und sie verdienen ein mordsmäßiges Gehalt plus es gibt eine Titelgarantie oder gab es zumindest bis zu dieser Saison. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass in den letzten Jahren immer mal wieder Entscheidungen herausgezögert wurden, gewissen Spielern dann doch zu sagen, es tut mir leid, mit dir wird der Vertrag jetzt nicht verlängert, auch wenn du dann ablösefrei gehst. Denn wir haben das Gefühl, du passt hier nicht rein. Denn wenn wir uns jetzt den Kader angucken, dann muss man ja bei aller Qualität sagen, also da gibt es 5, 6 Spieler, wo man, wenn man ganz hart ist und jetzt mal alles Menschliche und so weiter außen vor lässt, wir sprechen jetzt quasi nur über die Spieler und ich will ja auch niemandem da persönlich was tun, aber eigentlich müssen da 5, 6 Spieler raus aus diesem Kader, weil sie es auf Dauer einfach aus verschiedensten Gründen nicht bringen, den FC Bayern näher an seine Ziele ranzubringen. Und ich finde, vor diesen Entscheidungen hat man sich immer wieder gedrückt durch weitere Vertragsverlängerungen und das ist dann auch, also man hätte auch Lucas Hernandez vielleicht sogar auch als Ursünde nehmen können, weil der auch im Gehaltsgefüge nochmal was geändert hat, aber das wiederum ist dann was, weil wir jetzt kritisch indirekt über Hoeneß und Rummenigge eingestiegen sind, das liegt jetzt nicht primär an denen. Ich finde, das ist eher so eine Sache, die dann die sportlichen Verantwortlichen, also eben Salihamidzic dann zu verantworten hat.
Ja, also gab ja auch einen Sadio Mané, der dann so ein bisschen auch als, ja, in der Phase so ein bisschen als der Leuchtturm.
Einfach nur, weil er da war.
Genau, und weil man, aber auch da wieder, glaube ich, weil auch Brazzo damals dann so einen Transfer mal brauchte, ja, um irgendwie zu zeigen, wir können da auch irgendwie ganz oben mitspielen und das, also weil es war ja definitiv kein Fit-Transfer. Also es war ja nicht so, dass man gesagt hat, wir suchen jetzt hier noch einen bestimmten Spieler und das ist Sadio Mané, sondern man wollte halt ja ein Statement setzen oder irgendwie zeigen, dass man auch in der obersten Klasse mitspielen kann. Und deshalb stimme ich dir da schon zu, ob man jetzt 5 bis 6 Spieler wirklich auswechseln muss. Ich bin vielleicht eher bei 3 oder 4, aber es ist schon so, auch wenn man auf Leverkusen schaut und wenn man auf die direkten Duelle schaut, klar, Bayern hat natürlich auch viel Verletzungssorgen in dieser Saison gehabt, aber es gab ja eine Reihe von Spielen, wo man auf Bayerns Bank geschaut hat und so gesagt hat, boah, das, also da ist Bayer Leverkusen aber momentan deutlich klarer und breiter aufgestellt. Auch da wieder gehen Jahr zurück, wo man eine ganze Saison quasi ohne Mittelstürmer gespielt hat. Ja, also ist ja auch, also vieles da nicht zusammengepasst. Das ist ja meine große Hoffnung, die ich auch mit Max Eberl verbinde. Ich weiß, dass du ihn sehr kritisch siehst oder zumindest Fragezeichen hast.
Mhm, ja.
Ich kann seine Zeit in Gladbach jetzt nicht im Detail bewerten, sondern natürlich auch nur so als Außenstehender. Ich finde, dass er dem Verein da über weite Strecken total gut repräsentiert hat. Und ich finde auch, dass er in München vom ersten Tag an genau die richtigen Dinge gesagt hat und glaube auch in der Lage ist, mit Christoph Freund zusammen eben nicht jetzt auf der Suche zu sein nach irgendwie shiny objects, sondern sich genau anzuschauen, wo sind die Defizite, was ist das, was der Trainer braucht, wo müssen wir nachlegen, wollen wir strategisch den Kader in der Spitze verstärken, um mehr Konkurrenzkampf zu haben, weil wir irgendwie mehr Druck im Kader brauchen, oder müssen wir gerade, haben wir eine funktionierende Mannschaft, müssen eher Druck rausnehmen, also dass man wirklich auch so eine Kaderzusammenstellung viel strukturierter, viel strategischer angeht, als es in der Vergangenheit der Fall ist. Das ist meine Hoffnung, ja, also.
Ja, ich meine, da landet man aber halt dann wieder bei der Problematik, dass die, die eigentlich entscheiden, Rummenigge und Hoeneß sind und dass du von deren Goodwill abhängig bist. Und dann musst du, vielleicht muss man dann auch mit Leroy und Sané zum Beispiel verlängern. Hm. Was ja jetzt nicht passieren wird. Und wie gesagt, ich will mich jetzt gar nicht auf Sané einschießen, das wäre ja Quatsch, ist ein fantastischer Spieler, aber halt auch sinnbildlich für Spieler, die eigentlich nie 34 Spieltage plus Champions League Spiele am Stück gute Leistung zeigen, sondern bei Bayern hast du immer Dellen und dann fehlt aber dahinter die Kadertiefe, um diese Dellen aufzufangen. Und man hofft dann immer, dass irgendein Jugendspieler hochkommt und letztlich muss aber alles zusammenfallen, dass mal wirklich ein Pavlovic spielt. Dann sieht man, der ist ja auch ganz gut und dann hat's ja sogar in dem Fall.
Steht er im M-Kader, ja.
Aber das ist schon interessant. Aber damit kommen wir auch so ein bisschen dann zur Rolle von Thomas Tuchel. Mhm. Denn das ist ja ein heiß diskutiertes Thema. Auch jetzt noch, ist Thomas Tuchel am FC Bayern gescheitert? war der FC Bayern doof, Thomas Tuchel zu entlassen, beziehungsweise zu sagen, dass man sich eben trennen würde. Also monetär gesehen war es sicherlich doof. Also ich will nie wieder von den Bayern hören, man würde gut mit Geld umgehen. Was die an Abfindung gezahlt haben die letzten Jahre, das ist ja der helle Wahnsinn. Aber wie bewertest du die Saison von Thomas Tuchel oder die Zeit von ihm bei Bayern?
Ja, also ich muss zugeben, dass auch ich in meiner meiner letzten Kolumne für web-und-gmx.de, die hatte den Titel Kehrtwende bei Tuchel, warum eigentlich nicht? So, und das zeigt so ein bisschen.
Da fehlt auch dir die Klarheit, möchte ich mal analysieren.
Wie vertragt war? Nein, es ist natürlich, genau, es war natürlich eine Reaktion dann nach der Rangnick-Absage und so weiter. Und dann schaut man sich irgendwann ja das Kandidatenfeld an und denkt so, okay, also wer soll jetzt denn noch ein Upgrade sein? So. Und das heißt, auch ich bin irgendwann den Full Circle gegangen und habe sozusagen am Ende gedacht, naja, also bei den verbleibenden Möglichkeiten vielleicht ist das auch das Richtige. Und das ist natürlich völlig absurd, weil ich eigentlich die ganze Zeit von Thomas Tuchel bis auf die Phase ganz am Ende wirklich eher als enttäuschend wahrgenommen hat. Also ich finde, er hat sehr wenig von dem eingelöst, was man sich damals mit dem Wechsel versprochen hat. Also er ist damals, das Versprechen war nach der Nagelsmann-Entlassung, okay, jetzt kommt hier ein Erwachsener, sehr erfahrener Trainer, der Ruhe reinbringt, der taktische Strukturen reinbringt, der mehr Stabilität reinbringt und der vor allen Dingen auch die Vorurteile, die es vielleicht mal gegen ihn gab, aus der Dortmunder Zeit, aus der Mainzer Zeit, auch da war ja das Versprechen, er ist gereift, ja, der hat mal mit Neymar gearbeitet, war immer so der Satz, der mir noch sehr im Ohr geblieben ist, was ja auch stimmt, ja, also ist ja nicht falsch. Und wenn man sich dieses Versprechen anschaut, dann würde ich sagen, er hat in Teilen dieses Thema defensive Stabilität eingelöst, die in der Tat unter Nagelsmann ein Problem war. Können gleich noch ein bisschen was dazu sagen, dass es trotzdem weiter Defensivprobleme beim FC Bayern gibt, aber dieses ständig in Konter laufen und was wir dann immer wieder diskutiert haben, das hat er in der Tat abgestellt. Und er hat auch er hat einen soliden Trainerjob gemacht. Also den Fußball, den Bayern gespielt hat, der ist jetzt ja nicht katastrophal. Das kann man ja nicht sagen. Aber alles andere hat er aus meiner Sicht nicht eingelöst. Er hat für wahnsinnig viel, wenn man jetzt mal so die Kommunikation nach außen anschaut, für wahnsinnig viel Unruhe gesorgt mit Streits mit den Vorgesetzten. Die mögen alle berechtigt gewesen sein, aber nichtsdestotrotz waren es immer Nebenkriegsschauplätze. Hm. Er hat teilweise Spieler schlecht geredet oder hat dafür gesorgt, dass das an Spielern, auf die er sehr, sehr stark angewiesen ist, ich nenne mal Joshua Kimmich oder Leon Goretzka oder andere, dass die eigentlich öffentlich zwischenzeitlich so ein bisschen durch waren, weil er auch ausgestrahlt hat, dass eigentlich das nicht so das ist, was er sich auf diesen Positionen vorstellt. Das heißt, in der Außendarstellung war es eher ein Minus im Vergleich zu Nagelsmann. Taktisch hat er, wie gesagt, ein paar Strukturen verbessert, aber hat eigentlich von Anfang an wahnsinnige Probleme gehabt, sowohl im tiefen Aufbau als auch so in diesen Übergangsphasen ins Angriffsdrittel und auch ewig lang zum Beispiel auch bei so Themen wie Strafraumbesetzung gebraucht, bis das ein Niveau hatte, wo ich sagen würde, okay, ja, da erkenne ich jetzt ein Muster, wie man irgendwie von der Mittellinie strukturiert in den 16er kommt. Und auch das war aus meiner Sicht überhaupt nicht konstant. Das heißt, auch taktisch war das aus meiner Sicht keine große Weiterentwicklung zur Zeit davor. Und vielleicht nochmal ein Satz auch zur Außendarstellung. Er hat da ganz am Ende so ein bisschen die Kurve gekriegt, so rund um die Real- und Arsenal-Spiel, hat er so eine Lockerheit auf einmal gehabt, wo ich so dachte, oh, wo war das denn die letzten anderthalb Jahre? Also diese, so eine Leichtigkeit und auch so eine, ja, auch so eine, einfach, da war er eine Führungsperson auch nach außen. Also hat das, finde ich, sehr, sehr gut ausgestrahlt, während er vorher auch häufig in so Sarkasmus abgedriftet ist und so ein bisschen auch so komische Mixed-Signale gesendet hat. Wir erinnern uns noch an Schock verliebt und dann teilweise bei guten Vorstellungen war er sauer. Und also es passte irgendwie alles nicht zusammen. Und ich finde, wenn man sich seine Trainerkarriere anguckt, ich finde, das ist schon eine Delle jetzt, also diese anderthalb Jahre, weil ich, sag ich mal, des Mythos Weltklasse-Trainer Tuchel, der eigentlich mit jeder Mannschaft sofort wahnsinnigen Erfolg hat, hat schon eine Delle bekommen. Und deshalb muss ich am Ende sagen, bei aller Sympathie für ihn und auch für den Fußball, den er spielt, muss ich da ein klares Minus dran machen.
Ja, also ich verstehe den Aspekt mit der Delle. Ich würde da aber eher dahingehend argumentieren, dass er in dieser Saison von zwei Teams deutlich ausgecoacht wurde. Also es kann halt nicht sein, im Augen des FC Bayern natürlich, im Augen aller anderen schon, dass jemand anderes besseren, schöneren, erfolgreicheren Fußball spielt in Deutschland als der FC Bayern, und zwar nicht aufgrund eines Erling Haalands, den man irgendwo hergeholt hat, oder eines Jude Bellinghams, sondern weil man das überlegene System hat. Mhm. Und die überlegene Summe aller Teile, und dass das sogar auch ein Relegationsteilnehmer aus dem Vorjahr schafft, mhm, mit dem VfB Stuttgart. Und das darf natürlich im Sinne des FC Bayern nicht sein. Wo ich aber
auch nicht im Sinne, also es kann durchaus, finde ich, mal sein, dass der FC Bayern, also dass es jemanden gibt, der schöneren Fußball spielt als der FC Bayern, das hatten wir ja immer wieder mal. Aber der Anspruch bei ihm war ja, wir holen jetzt, ne, wir holen sozusagen die absolute Top-Klasse, und der bringt uns taktisch wieder dahin. Und mhm, das hat er nicht erfüllt aus meiner Sicht.
Und dann finde ich aber den Punkt der Außendarstellung noch sehr interessant, weil A, ist es erstmal nicht Kernkompetenz eines Trainers. Außendarstellung, mhm, kannst du durch gute Leistungen wettmachen. Und zum anderen, finde ich, gibt es da schon ein differenziertes Bild, wenn man genauer hinblickt, weil es stimmt definitiv, was du sagst, mit den Nebenschauplätzen, die aufgemacht wurden, und auch mit der klaren Kommunikation nach außen, eben welche Spieler man sich wünscht, welche Spieler vielleicht noch fehlen und so weiter und so fort, und dass es auch quasi nach innen vielleicht nicht immer das richtige Signal gesetzt hat. Ansonsten empfand ich aber Thomas Tuchel immer als einen sehr ehrlichen Gesprächspartner. Mhm. Das war vielleicht sogar das Problem, dass er manchmal zu ehrlich war und zu ehrlich auch gesagt hat, ich verstehe ja selber nicht, warum die das immer noch nicht umsetzen, so, mhm, wie ich es gerne hätte. Aber eigentlich würde ich gerne in einer Welt leben, in der man Ehrlichkeit den handelnden Personen nicht zum Vorwurf macht.
Ja, mit der Ehrlichkeit habe ich überhaupt kein Problem. Wie gesagt, für mich ist es diese beiden Aspekte, dieses, also beim FC Bayern sind ohnehin schon immer so viele Nebenkriegsschauplätze und so viele Dinge, die du irgendwie kommentieren musst und so weiter. Ich meine, auch Nagelsmann hatte das ja, wo er dann irgendwie sich bei der Feuerwehr irgendwo entschuldigen musste, weil er gesagt, mhm, hat und so weiter. Also wird ja alles immer nach oben getrieben. Und dann aber noch Dinge aufzumachen, wie gesagt, ja, also wir haben die ganze Saison über diese zentrale Sechs diskutiert. Warum? So, also jetzt kann man sagen, klar, das ist irgendwie seine Ehrlichkeit gewesen, aber am Ende habe ich ja auch einen professionellen Anspruch. Und auch wenn es darum geht, wie gesagt, eine Mannschaft zu führen, mit der man ja vielleicht dann auch ohne also einen zentralen Sechser dann weiterarbeiten muss, habe ich es nicht verstanden. Und wie gesagt, auch zwischendrin dieser ständige Sarkasmus kann aber auch vielleicht eine Stilfrage sein, die jetzt nur mich stört. Aber er hat halt sozusagen die Probleme vergrößert. Also du hast als Bayern-Trainer oder als FC Bayern ja ohnehin durch die ganze Aufmerksamkeit oder wenn dann das eine oder andere Ergebnis nicht stimmt, ja ohnehin, es ist immer wahnsinnig viel los, und mir kann auch keiner erzählen, dass das nicht auch einen Einfluss nimmt. Natürlich nimmt das einen Einfluss, ja, wenn du dich ständig mit irgendwas beschäftigen musst. Ja. Und da noch was oben drauf zu packen, wie gesagt, das fand ich nicht gut. Ich will aber vielleicht auch zum Sportlichen nochmal sagen, also ich finde, das große Thema seiner Amtszeit ist halt, also, und das muss man nochmal dazu sagen, sein Punkteschnitt ist ja historisch schlecht, also der ist Niveau Trapattoni 94-95, glaube ich. Seine Niederlagenquote liegt irgendwo bei oberhalb von 20%, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist
26%, also schlechter als Jürgen Klinsmann.
Diskutabel, ja. Also allein, wenn man auf diese Fakten schaut. So, und spielerisch ist es aber so, wir können gleich da noch im Detail auch reingehen, aber was für mich immer ein Signal dafür ist, dass spielerisch-taktisch etwas nicht stimmt, ist, wenn Leistungen von Spiel zu Spiel, aber auch teilweise innerhalb eines Spiels so wahnsinnig unterschiedlich sind. Und das zieht sich halt schon, ehrlich gesagt, in der Rückrunde der letzten Saison, aber auch in dieser Saison komplett durch. Also wenn man sich die Niederlagen anschaut, wie oft der FC Bayern in diesen Spielen geführt hat, ja, und dann am Ende noch unentschieden gespielt hat oder verloren hat. Also wenn der FC Bayern eines können muss oder kann, dann ist es ja dann mit dem Vorsprung im Rücken. Auf einmal öffnen sich Räume, du hast irgendwie mehr Möglichkeiten. Das war ja immer so eine große Qualität, dieses, wenn man einmal führt, dann ist es wahnsinnig schwer, zurückzukommen. Und ich meine, bis hin zu dem Pokal aus gegen Saarbrücken. Ich meine, man führt gegen Saarbrücken 1-0. Und da, also da den Weg dahin zu finden, das zu verlieren, das ist innerhalb der Spiele. Aber auch wenn man sich quasi die Gesamtsaison anschaut und dann so, selbst so in so Phasen, wo es eigentlich dann ganz gut lief, wie zum Beispiel rund um dieses Saarbrücken aus im DFB-Pokal, kommt dann auf einmal so eine Niederlage. Im Dezember, dann hat man sich erholt, dann lief es wieder einigermaßen, dann kommt auf einmal ein 5-1 gegen Frankfurt eine Niederlage. So, und das zieht sich dann in der Rückrunde ja auch durch. Also immer, wenn man so das Gefühl hat, man hat jetzt wieder so ein bisschen Fahrt aufgenommen, kommt dann immer wieder nieder. Und das ist für mich immer ein Zeichen, dass das System nicht so stabil ist, dass du, egal wie sehr du emotional in so ein Spiel gehst, was ich ja auch irgendwo nachvollziehen kann, dass wenn du Champions League spielst, du auch mal in Heidenheim, ja, dass die Spannung dann nicht so hoch ist, aber dann springst du ja zurück auf das System. Und wenn das funktioniert, dann passiert sowas in der Qualität der Mannschaft und des Kaders normalerweise nicht. Und ich finde, das ist so, ja, das hat mich von Anfang an nicht nachdenklich gemacht, weil diese fehlende Konstanz war auch schon am Anfang drin. Und da hat er zum Beispiel ja auch sehr lange immer noch davon gesprochen, naja, aber was wollt ihr denn in der Hinrunde? Wir sind ja nur 3 Punkte hinter Leverkusen, ist ja alles gut. Mhm. Verstehe ich natürlich, dass man das macht, aber zu negieren, dass da auch schon vorher ja immer wieder diese Probleme innerhalb des Spiels oder auch von Spiel zu Spiel da waren, war für mich immer ein Alarmzeichen und hat sich dann am Ende ja auch mit dieser wirklich ganz schwachen Rückrunde dann ja auch so richtig dann ausgelebt sozusagen.
Also es gibt 3 Teams, die in dieser Saison 28 Mal in Führung lagen. Das sind Leverkusen, Stuttgart und Bayern. Leverkusen hat logischerweise kein Unentschieden, keine Niederlage. Die haben 28 Mal dann auch gewonnen. Stuttgart hat 4 Unentschieden, 1 Niederlage. Bayern 2 Unentschieden und 3 Niederlagen noch. Mhm. Also man hat das öfter noch aus der Hand gegeben. Und das ist natürlich insofern bemerkenswert, weil Probleme im Offensivspiel mit einem Sicherheitsdenken im Defensivspiel eigentlich zusammenhingen. Mhm. Also Bayern hat sich auch deswegen mit dem Übergang ins Angriffsdrittel so schwer getan, weil man einen Spieler mehr in der Absicherung hatte und weil gewisse Spieler nicht aus ihrer Position raus sollten. Und Thomas Tuchel hat sich deswegen auch so öffentlich über Joshua Kimmich und Leon Goretzka geäußert, weil die immer wieder aus ihrer Position rausgegangen sind. Mhm. Das hat ihn genervt und vielleicht wollte er ihnen damit auch sagen, ey, ist es mir wirklich ernst, indem er das öffentlich gemacht hat. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Spekulation. Das ist natürlich das, wo es da aber dann halt schwierig wird, wenn du merkst, dass die Decke zu dünn ist. Also obwohl du mehr auf Absicherung setzt, bist du trotzdem, also Bayern ist extrem anfällig zum Beispiel für Throughballs, also eben Pässe, die eben einmal komplett hinter deiner Kette landen und dann steht jemand im direkten Duell mit dem Torhüter. Wenn du da den Vergleich machst mit allen anderen Teams, dann siehst du, dass da die Top-Teams alle am Ende der Skala liegen und Bayern ist mit Union und Köln relativ weit vorne. Jetzt finde ich gerade hier ausgerechnet diese eine. Genau, nee, Bayern ist im Mittelfeld, Entschuldigung. Stuttgart, Leverkusen und Leipzig haben aber mit weitem Abstand die wenigsten zugelassen. Also die waren da einfach weniger anfällig.
Und ich finde, das sind 2 Muster im Spiel, das ist spannend, die Statistik war 2 Muster im Spiel, die damit aus meiner Sicht zusammenhängen. Also erstmal ist das hohe Pressing und auch das Gegenpressing der Bayern sehr abhängig vom Spielerpersonal. Also wenn Konrad Leimer zum Beispiel im zentralen Mittelfeld gespielt hat, dann war da sofort im Gegenpressing ein etwas höheres Niveau drin, weil der halt so diese Balljägerqualitäten hat, die auch nicht immer funktioniert haben, aber die zumindest besser waren, als wenn das jetzt zum Beispiel Kimmich-Goretzka oder Pavlovic in irgendeiner Kombination am Ende war oder auch Guerrero, der ab und zu ja mal da im zentralen Mittelfeld gespielt hat. Und das zweite ist aber auch eine Häufung und das ist so ein bisschen, da weiß ich nicht, ob man Tuchel da wirklich so ein bisschen Vorwurf machen kann. Also nochmal, Gegenpressing funktioniert nicht, der Gegner löst sich und hat dann natürlich auch Möglichkeiten, zum Beispiel diese gegen eine hoch aufgerückte Viererkette, diese Throughballs zum Beispiel zu spielen. Und der zweite Punkt ist, und da weiß ich nicht, inwieweit man Tuchel das auch ankreiden kann, eine enorme Anzahl wirklich individueller Fehler der Defensive und individuelle Fehler, natürlich jedes Tor ist irgendwo ein individueller Fehler, aber ich meine wirklich quasi Zweikampffehler, also oder Positionierungsfehler, ja, also ja auch in wirklich wichtigen Momenten, wenn man sich an die Realspiele und Kim da denkt, das ist ja ein Muster, was wir immer wieder gesehen haben und ja auch der Grund, warum Tuchel ewig lang mit der Viererkette hin und her probiert hat, weil das muss man einfach sagen, weder Upamecano noch Kim hat es geschafft, mal 2, 3 wirklich individuell fehlerfreie Spiele hinzubekommen. Und es ist wirklich eine wahnsinnige Anzahl an Gegentoren entstanden. Wie gesagt, dadurch, dass eigentlich der Bayern-Spieler steht besser und trotzdem gewinnt er nicht den Ball, sondern lässt sich umkurven oder sorgt für einen Elfmeter oder was auch immer. Und da weiß ich nicht, inwieweit man das Tuchel ankreiden kann. Vielleicht war das auch einfach nur Pech. Und es wurde ja auch erst hinten raus dann wirklich, ja, mit Dier, was ja auch, muss man ja mal sagen, also Eric Dier hat uns ja wirklich geholfen, in wichtigen Spielen die Defensive da wirklich auf ein höheres Niveau zu bringen. Das sind schon 2 Dinge, die stark auch mit den Unentschieden und Niederlagen verknüpft sind.
Und Fehler im Aufbauspiel. Also das eine sind eben die Throughballs. Dann ist man auch, also man hatte auch, finde ich, im Pressing auch oft nicht den Zugriff. Also eine wirklich grauenhafte Statistik, die aber auch viel erklärt. Nur Augsburg hat mehr Pässe in den eigenen Strafraum je Spiel zugelassen als der FC Bayern. Das, man mag es nicht glauben. Ist jetzt alles Stand 33. Spieltag, aber ich gehe mal davon aus, das Hoffenheim-Spiel wird diese Statistik nur verschlechtert haben. Deswegen glaube ich, können wir die als gegeben annehmen. Und das zeigt aber, finde ich, zweierlei. Das eine ist, dass das System nicht funktioniert. Und zwar im Pressing, im Gegenpressing, aber auch im Spielaufbau. All die Gegentore, die gefallen sind, weil man sich hinten raus kombinieren wollte aus dem Pressing und das einfach nicht geschafft hat. Da sind Fehler passiert, wieder und wieder und wieder, bis hin zum 34. Spieltag. Und dann eben individuelle Fehler, die du ja gerade auch schon genannt hast, wo man dann ja aber auch sehr einfach die Argumentation fahren könnte, ja, ist der Kader vielleicht nicht gut genug? Was soll denn Thomas Tuchel machen? Er wird ihn ja nicht gesagt haben. Positionier dich jetzt falsch oder wie flatterig der FC Bayern oft geworden ist. Bei einer 2:0 Führung in Heidenheim genauso wie bei einer 1:0 Führung bei Real Madrid. Da kann er ja dann von außen auch kaum noch einwirken.
Ja. Habe ich keine perfekte Antwort drauf, aber was natürlich interessant ist, und ich habe gerade über diese Phase ganz am Ende gesprochen, wo er sich auch irgendwie wohler fühlte, dass man ja es irgendwie geschafft hat, dann so in diesen Spielen gegen Real und Arsenal, jetzt haben die uns natürlich auch den Gefallen getan, dass die natürlich einen ganz anderen Fußball spielen als viele unterklassigen Teams in der Bundesliga, aber wie wohl sich die Mannschaft gefühlt hat mit etwas weniger Ballbesitz und auch mit der Erlaubnis, vielleicht mal etwas tiefer zu stehen. Ja? Und da habe ich am ehesten gesehen, also vor allen Dingen in den beiden Spielen gegen Arsenal, aber ich muss auch sagen, auch gegen Real bin ich mit beiden Spielen grundsätzlich im Reinen, wohl wissend, dass Real die bessere Mannschaft ist, muss man klar sagen, aber gerade mit den Spielen gegen Arsenal, da habe ich das Gefühl gehabt, da durfte die Mannschaft oder konnte die Mannschaft den Fußball spielen, den Tuchel mit diesem Kader irgendwie auch gesehen hat. So. Jetzt natürlich die große Frage, lässt sich das übertragen irgendwie nach Saarbrücken? Wahrscheinlich nicht, sodass du halt gegen Teams, die dich erspielen lassen, wahrscheinlich eine andere Qualität brauchst. Aber das ist zumindest was, wo ich sagen würde, da hat der Kader ja dann doch auch gezeigt, selbst gegen ein gut eingespieltes Arsenal, die uns spielerisch, taktisch echt überlegen waren, haben wir Wege gefunden, verdient Spiele zu gewinnen.
Gegen Arsenal ja, aber bei Real Madrid finde ich, dass, also für mich war Real Madrid klar besser, auch wenn ich natürlich anerkenne, dass Bayern auch die Chancen aufs 3:1 hatte im Heimspiel. Aber ich finde, es gab da klare individuelle Überlegenheit. Vinicius hat im Rückspiel mit Kimmich gemacht, was er wollte. Kroos hat genau die Lücken gesehen im Hinspiel. Also deswegen finde ich das gar nicht so. Bei Arsenal gehe ich mit. Arsenal waren gute Spiele. Aber das ist ja letztlich die Frage, weil wenn man sagt, okay, wir sehen, das funktioniert auf jeden Fall besser. Darauf können sich, denke ich, alle einigen. Der FC Bayern hat da gute Spiele gemacht, selbst wenn es jetzt vielleicht für Real nicht gereicht haben sollte. Dann ist die Antwort auf die Frage, kann man das auch in der Bundesliga spielen? Jein. Denn du kannst es spielen, aber dann sieht es halt wieder aus wie unter dem ersten Ottmar Hitzfeld. 1:0-Sieg in der 88. Minute, alle sind mega genervt, inklusive der Bayern von sich selbst. Und ist das nicht vielleicht auch eine Entwicklung, die wir jetzt dann mal feststellen müssen, dass der FC Bayern sich durch Heinkes, Guardiola und allem, was danach gekommen ist, zu einem Team entwickelt hat, dass es sich nicht mehr erlauben kann, einen Fußball zu spielen, der langweilig ist und nur aufs 1:0 geht?
Weiß ich nicht. Ich glaube, was auf jeden Fall stimmt, ist, dass in der Identität dieser Mannschaft, auch wenn, sage ich mal, aus der Guardiola-Ära ja gar nicht mehr so viele mehr da sind, dass das so tief verwurzelt und verankert ist, offenbar in der Identität dieses Vereins, dieses selbst die Hemmung schnell umzuschalten in manchen Spielen. Ne? Also das ist natürlich, manchmal ist auch eine Qualitätsfrage. Also das ist ja auch ein Grund, warum zum Beispiel Tuchel mit Leon Goretzka einfach so wahnsinnige Probleme hat, weil ich liebe diesen Typen, aber wie oft der in Momenten, wo du so denkst, jetzt, da sind die Lücken, dann drauftritt, breit spielt, dann irgendwie, ja, wird dann über Dreiecksbildung so der Ball durch die drei Phasen des Spiels oder die drei Zonen des Spiels getragen, bis du dann vorne stehst und irgendwie merkst, ach so, jetzt stehen hier aber 11 Leute am Strafraum, ist ja irgendwie jetzt echt schwierig. So, das mag irgendwie auch eine Qualitätsfrage sein, dass ja Spieler wie Goretzka oder auch Leimer oder Auch Kimmich hat manchmal diese Tendenz, vielleicht nicht diese Handlungsschnelligkeit, diese Awareness, was auch immer haben, dann wirklich solche Situationen sehr schnell zu erkennen. Aber ich glaube, es ist auch eine Identitätsfrage. Und das ist ja auch was, wo Tuchel ganz großes Problem mit seiner Mannschaft, also weil, wenn, wo er am stärksten ausgerastet ist, auch an der Seitenlinie, waren Momente, wenn nicht das Tempo erhöht wurde, sondern breit gespielt wurde. Und da muss man aber natürlich schon auch fragen, warum kriegt man das nach anderthalb Jahren nicht rein in eine Mannschaft?
Genau, das ist eben die eine Seite der Medaille, dass man sagen musste, Thomas Tuchel hatte wirklich genügend Trainingseinheiten. Ja. Also gerade zur Rückrunde hätte ich mir eine deutliche Weiterentwicklung gewünscht, auch wenn wir jetzt natürlich in dieser, er hat den FC Bayern nicht weiterentwickelt, Diskussion drin sind, die mal sehr, sehr heiß gekocht wurde, aber an der schon ein interessanter Gedanke zumindest dran war, den man diskutieren konnte, sonst hätte sie nicht so heiß gekocht werden können. Und das Zweite ist aber, dass man auch die Frage stellen muss, ist es denn normal, dass der FC Bayern immer mit 5:0 gewinnt in der Liga? Also, aber er kann nicht mehr hinter dieses Ideal zurück, denn beim 0:0 Heimspiel gegen Augsburg wird gepfiffen. Mhm. Und beim 0:0 Heimspiel gegen Augsburg hat Uli Hoeneß ein so rotes Gesicht wie früher nach Niederlagen gegen Werder Bremen.
Ja, aber oder du machst es halt zum Prinzip. Also du kannst ja das zum Prinzip auch erklären, zu sagen, wir waren jetzt wahnsinnig lange darauf bedacht, irgendwie auch, ja, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber sag ich mal, sehr komplexen, hochanspruchsvollen Fußball zu spielen. Und für uns heißt so ein bisschen back to the roots auch, dass wir in der Saison, nachdem wir irgendwie Dritter geworden sind und ohne Titel geblieben sind, also was ich nur damit sagen will, du kannst ja ein Narrativ bauen, wo du dann auch Leute mitnimmst. Also deshalb würde ich nicht so pauschal sagen, dass das geht nicht mehr.
Aber kannst du das während Leverkusen und Stuttgart so gut spielen? Das könntest du nur, wenn du die besiegst. Und da gab es einen Case. Klar. Also dieses 3:0 gegen Stuttgart, das war ja auch so ein Spiel, also das Heimspiel logischerweise, in dem der FC Bayern eben entgegen seiner Identität gespielt hat, in der eigenen Hälfte gewartet und dann gekontert. Und Stuttgart hat in wenigen Spielen nur in dieser Saison so wenig Chancen gehabt wie gegen diesen tiefstehenden FC Bayern. Und wenn sie jetzt auch gegen Leverkusen so gewonnen hätten und wenn sie auch in der Rückrunde in Stuttgart dann meinetwegen 1:1 so gespielt hätten, ich glaube, dann könnte man dieses Narrativ machen, könnte sagen, ja, guck mal, wir sind halt einfach Atletico, jetzt natürlich etwas überspitzt gesagt.
Überspitzt, ja, ja.
Aber wir haben damit Erfolg. Aber wenn das nicht immer funktioniert und wenn gleichzeitig zwei andere Teams einfach wunderschönen Fußball spielen, damit Erfolg haben, ich glaube, dann gibt es diesen Weg gar nicht für den FC Bayern. Mhm.
Genau, und der Anspruch war bis zu der Saison in der Tat, wir wollen nicht nur erfolgreich sein, sondern wir wollen auch den besten Fußball spielen, weil das ist ja auch Teil der Geschichte des FC Bayern in den letzten 10 bis 12 Jahren und deshalb hat man ja auch, sind wir wieder bei der Trainerfrage, glaube ich ja auch versucht, Xabi Alonso als Nummer 1 zu bekommen, weil man gesehen hat, der kann offenbar was ähnlich wie es damals Guardiola konnte, den Fußball nochmal auf eine andere Ebene zu heben. Und es sind natürlich auch wahnsinnig viele Elemente in Alonsos Spiel, die uns auch total gut tun würden. Also ich würde gerne sehen, dass Jamal Musiala viel häufiger in Drucksituationen irgendwie im Achterraum angespielt wird.
Noch häufiger, das ist doch eh schon immer die Passoption 1. Jetzt lass doch mal den armen Jamal. Jamal Musiala musste doch schon in manchen Spielen die gesamte Offensive auf seinen Schultern tragen.
Dafür ist auch einer der besten 5 Spieler der Welt.
Ja, aber du kannst dich doch nicht so abhängig von den Ideen eines Einzelnen machen.
Nein, überhaupt nicht. Aber was sind denn die Situationen, wo Musiala eingesetzt wird? Also die meisten Situationen, die ich im Kopf habe, sind eher die, der Gegner steht schon tief, du bist irgendwie am 16er, wir haben nicht mehr diesen explosiven Tempo-Dribbler, ja, das ist auch Sané ja nicht. Coman könnte es noch am ehesten sein, ist aber natürlich sehr selten da. Gnabry ist es definitiv nicht. Mhm. Und dann ist sozusagen Musiala mit diesen irren Bewegungen, wie er so slalommäßig ja ohne dabei den Oberkörper zu bewegen, sondern nur die Beine, so dann am 16er so um Leute herum spielt. Das ist ja, finde ich, häufig die Szene, wo Musiala im Druck angespielt wird. Seine absoluten Stärken hat er, wenn es wirklich mal schnell geht und er im 1 zu 1 gegen einen Gegner spielt, irgendwo im zentralen Mittelfeldbereich und in der Lage ist, sich um den Spieler rumzudrehen. Auf einmal ist das ganze Feld vor ihm. Also er ist ja der absolute Raumöffner, kann er ja sein. Sané kann das auch so ein Stück weit an der Seitenlinie, aber diesen Versuch zu sagen, Also ich kann mich fast nur an Situationen erinnern, wo Musiala wirklich in 1:1 Drucksituationen mal angespielt wird. Aber warum denn nicht häufiger mal in den Druck reinspielen und zum Beispiel Musiala eine Möglichkeit geben, über einen Pass nach außen auf einmal einen Flügelspieler freizustehen, weil er zum Beispiel im Achterraum gedoppelt wird und so weiter. Also ich nehme da einfach eine totale Hemmnis wahr, dieses Risiko auch einzunehmen, weil man natürlich auch, wenn wir beim Defensivgedanken, okay, wir stehen aber auch nicht perfekt zum Gegenpressing, wenn wir jetzt einen Ballverlust haben, ist zu riskant. Spielen wir lieber sicher nach außen und wieder nach innen und wieder nach außen. So, und das ist natürlich schon ein Element, was man zumindest bei Alonso häufiger sieht, ja. Diese Wagnis oder diesen Mut, den er der Mannschaft vermittelt, da auch in.
Ja, vor allem bei Alonso hat die Ballzirkulation ein Ziel. Und man legt sich den Gegner zurecht und zwar auch schon im Aufbaudrittel. Und das ist bei Bayern gar nicht mehr so. Die Bayern lassen den Ball zirkulieren, um die Lücke zu finden. Und dann spielen sie da durch. Ja. Können sie auch gut. Funktioniert auch gegen viele Gegner. Aber je besser die Gegner darin wurden, diese Lücken nicht anzubieten, desto schwieriger hat sich der FC Bayern getan. Und dieses Thema hat Leverkusen nur bei sehr aggressivem Angriffspressing wie gegen Bergamo. Stuttgart zum Beispiel spielt dann drüber. Knallhart, weil der Anton spielt dann einfach den direkten Ball auf den Flügel auf Fürich oder auf Leveling oder direkt auf Girassi und weil sie einfach gut sind in dem, was sie tun, funktioniert das auch gut. Das ist der Unterschied. Und da frage ich dich aber dann nochmal, wie kann es denn dann sein, wenn das die Problemdiagnose ist und wir werden jetzt nicht zu 100% alle Nagel auf den Kopf getroffen haben, aber ich denke, wir fischen schon ungefähr in den richtigen Gewässern, wo die Probleme diese Saison lagen. Wir haben ja auch alle Spiele gesehen. Dann frage ich dich noch einmal, wie kann es denn dann sein, dass man von Alonso zu Nagelsmann, zu Rangnick, zu Glasner, zu Kompanie kommt bei der Trainersuche? Was ist denn das?
Ja, ist jetzt die 1-Million-Euro-Frage. Also erstmal ist ja die Frage, stimmt es wirklich, dass jeder Trainer so, also weiß ich nicht.
Ja, das stimmt.
Also bei Glasner würde ich mal echt sind Journalisten, die sehr gut informiert sind. Ich will da auch niemandem widersprechen, aber bin ich auch kurz vom Glauben abgefallen, weil ich so dachte, okay, jetzt geben wir auf. Also Alonso ist nachvollziehbar, Nagelsmann ist irgendwo auch nachvollziehbar. So, das sind zwei Trainer, die deiner These von wir wollen den besten Fußball in Deutschland spielen und wir lassen nicht zu, dass da Leute an uns vorbeiziehen, würde ich sagen, beide zahlen darauf ein. Bei Rangnick habe ich mich auch sehr gewundert, hätte mich aber natürlich total gefreut, weil Rangnick bringt natürlich etwas anderes mit, nämlich der bringt halt Unruhe in den Verein.
da hättest du dich über die Unruhe gefreut?
Ja, da hätte ich mich gefreut. Nein, weil der, also ich habe ihn nicht als denjenigen wahrgenommen, der jetzt, also vielleicht täusche ich mich da auch, aber der jetzt irgendwie ständig irgendwelche Öffentlichkeitswichse, aber der hätte halt ähnlich, also für mich wäre das so ein bisschen so wie Sammer damals gewesen, ja, der kommt irgendwie einer, der ist irgendwie unbequem, der stellt irgendwie Fragen und sagt, ja, warum muss das jetzt hier so sein und so weiter, also das hat spielerisch überhaupt keinen Sinn gemacht, gar keinen, aber ich hatte mich mit diesem Konzept so ein wenig angefreundet. So, dass, und nochmal, dass man jetzt bei Kompanie gelandet ist, macht zumindest, wenn man an diesen stilistischen Frage denkt, ein Stück weit Sinn, weil er ja offenbar, und Eberl scheint ihn ja länger auf dem Schirm gehabt zu haben, als einer derjenigen gilt, die ja diesen Ballbesitz Fußball und auch ein bisschen, er ist ja nicht nur Pep pur, also zumindest, wenn wir jetzt mal diese Zweitligasaison in Burnley nehmen, die ja vergleichbar ist, weil da auch sehr hoher Ballbesitz, da hatten sie, glaube ich, teilweise 70% Ballbesitz da in der zweiten englischen Liga. Das heißt, das ist, glaube ich, vergleichbarer als das, was dann in der ersten Liga der Fall war, wo sie halt auch ein bisschen aufgrund der Qualität gezwungen waren, ein bisschen anders zu spielen. Aber da hast du natürlich schon auch so ein paar so Dinge, so Weiterentwicklungen gesehen, zumindest das, was ich jetzt so nachlesen und nachschauen konnte. Gerade auch so Positionswechsel zwischen Sechser und Außenverteidiger, aber auch irgendwie in der vorderen Reihe und so weiter. Und das ist ja eigentlich so ein bisschen diese Weiterentwicklung, die man eigentlich so ein bisschen greifen kann, wenn man beim Ballbesitzfußball bleiben will und bleiben muss.
Ja, und da kommen wir nämlich an den interessanten Punkt zurück, den du vorhin gesagt hast, nämlich den Mut, in Drucksituationen hineinzuspielen. Das hat ja Thomas Tuchel auch immer wieder bemerkt, hat gesagt, uns hat heute der Mut gefehlt. Ja. Aber ich fand, dass er da einen Punkt dabei nicht ausgesprochen hat ihn auch keiner danach gefragt. Ich habe es mich ehrlich gesagt auch nicht getraut. Irgendwann war ich immer in der Mixzone, nicht mehr in der Pressekonferenz, als klar war, er geht weil dann war es wichtiger zu wissen, was sagen gerade Neuer, Müller und so weiter. Und zwar, er wollte ja immer in die 2-gegen-2 und 3-gegen-3 Situationen auf dem Flügel. Und kannst du mir Muster sagen, die man hatte, um diese Situationen auszuspielen, jenseits von unser bester Dribbler kriegt den Ball? Weil ich nämlich nicht.
Nur ganz am Schluss, als Kimmich dann auf die Rechtsverteidigerposition gewechselt ist und dann dann wirklich mit so einem richtig aktiven Hinterlaufen mitgeholfen hat. Mhm. Weil auch Davies hat es auf der anderen Seite also nur sehr sporadisch gemacht und eigentlich auch er, also Davies größte Stärken waren ja wirklich auch eher in Umschaltsituationen, wenn man mal sich befreit hat und er dann einfach die Linie runter war und dann auch Platz hatte. Beispiel Tor gegen Real ist dafür ein gutes Beispiel. Aber mit Kimmich hat es auch in dieser festgefahrenen Situation manchmal funktioniert, weil Kimmich natürlich auch ein sehr spielintelligenter Spieler ist und dann mit so ja, manchmal so eine angetäuscht, ich gehe lang, bleib aber stehen und biete dann den Doppelpass an und dann kommt der dritte Mann dazu. Da habe ich so ein paar Muster gesehen. Davor fand ich es wahnsinnig frustrierend und ich habe vorhin auch schon mal den Begriff Strafraumbesetzung benannt, weil das kam ja häufig auch noch dazu, dass man eher in so einer Viererreihe 20 Meter vor dem Tor agiert hat und Kane dann noch so ein bisschen weiter drin oder so ein bisschen am Rochieren in beide Richtungen. Und nicht dieses, was mir in der Guardiola-Zeit halt immer total gut gefallen hat, der ja auch irgendwann akzeptieren musste, okay, die stehen da halt alle. Die stehen alle am Strafraum und das hilft jetzt alles nichts mehr. Ich muss jetzt irgendwie einen Weg finden, dass wir uns so. Und dann haben sich die vier halt wirklich an der Strafraumkante positioniert. Und dann hat es natürlich auch mit Thiago und anderen Leuten Möglichkeiten, da auch auf engstem Raum zu kombinieren. Oder nimm noch mal das Beispiel Musiala, ja, wenn der sozusagen an der Zweidrittel oder an der Dreiviertelposition, also nicht am Strafraumeck, sondern auf der Halbposition, aber auf der Strafraumlinie mit dem Rücken zum Tor den Ball bekommt in einer 1-zu-1-Situation, da kann was draus entstehen, ja, aber da steht er nicht. So, sondern er muss häufig aus dem Strafraum sich dann rausrotieren und eher als Passsituation anspielen. Also das sind die Muster, genau, wie gesagt, ganz am Ende, aber sonst
und ich würde sogar zu wenig die These aufstellen, dass dieses Muster, also das stimmt, das war da, aber dass das eher der Spielintelligenz von Kimmich und auch der Ungeduld von Kimmich, Kimmich will halt immer in den Strafraum, Kimmich ist einer von denjenigen, der das will, geschuldet war, als eben dem, was da Thomas Tuchel gebracht hat.
Eine Lanze muss ich brechen für ihn, weil eine Sache hat in der Tat besser funktioniert und das war, also Kane war ja wirklich auch an vielen Toren auch beteiligt, auch durch Assists oder auch durch einen öffnenden Ball. Und das ist schon etwas, das hat er ganz gut hingekriegt, dass wenn sich Kane mal lösen konnte in den Halbraum hinein, dann der Vertikalpass kam und er sozusagen dann direkt den Ball zum Beispiel auf die andere Seite verlagert hat oder auf einen Durchstarten in die Leroy Sané oder so gespielt hat. Also das war ein Muster, wo ich sagen muss, okay, das haben wir ein paar Mal gesehen, das wirkte auch einstudiert und hat auch ganz gut funktioniert.
Ja, das hat ja Harry Kane mal erzählt, dass das sein Lieblingspass immer auf folgenden Son war bei den Spurs und dass er das gleich Sané und Musiala gesagt hätte, wenn ich am Flügel oder im Halbraum den Ball habe, ich spiele mit dem ersten Kontakt ganz tief auf euch. Und so hatte er hatte ja 44 Torbeteiligungen allein in der Liga, 36 Tore, 8 Assists, das ist bei 94 Toren dann ein hoher Prozentsatz. Aber jetzt ist ja das Thema Tuchel auch vorbei beim FC Bayern und die Frage der Verantwortlichkeit, die wird sich ja in der Rückschau klären. Denn es gab ja schon in der Vergangenheit Trainer, die gekommen sind mit einer Idee zum FC Bayern und die alle auf so ein gewisses FC Bayern-Level runterpegeln mussten, weil du eben mit diesen Spielern nur gewisse Dinge machen kannst. Mhm. Und auf sehr hohem Niveau hat das schon bei Guardiola angefangen. Also Guardiola wollte nicht flanken. Er wusste schon, dass Flanken Teil des Spiels sind, aber erst beim FC Bayern hat er dann auf die harte Tour gelernt, ja gut, dann flanken wir halt. Dann machen wir es halt. Und dann hat er sich dafür auch gute Muster überlegt. Und siehe da, bei Manchester City war das dann irgendwann ein ganz wichtiger Bestandteil, die gut vorbereitete Halbfeldflanke.
Wie war das gerade, das auszusprechen, Max?
Du, da bin ich ein großer Freund von.
Okay.
Flanken in gegenläufige Bewegung aus dem Halbfeld sind der Ill-Shit. Aber Flanken ohne hohes Tempo, ohne nach vorne reinzugucken, außen gezogen um den Verteidiger, so dass sie nah zum Tor kommen, sind einfach mega scheiße. Will ich einfach nicht mehr sehen. Zu oft gesehen. Aber das ist ein anderes Thema. Aber sprich, ich komme dann damit nochmal zurück zum Thema des Kaders. Welche Hauptproblemstellen siehst du da?
Also, ich würde darauf vertrauen, dass diese Innenverteidiger-Kombo, die wir da jetzt haben, dass das, was im letzten Jahr, also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Upamecano und Kim so schlecht sind, wie sie teilweise waren in manchen Situationen. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass auch bei Kim, der ja sowohl diese Militärgeschichte am Anfang der Saison hatte, als auch dann Asien-Cup plus irgendwie neuer Verein, neue Liga und so weiter, Also entweder sind wir alle total blind und das, was wir vorher bei ihm in Italien gesehen haben, stimmte einfach nicht und war ein totaler Outlier, oder man muss ihm das jetzt einfach, diese Chance geben, dass da jetzt ein draufzahlt, weil eigentlich so von der Körperlichkeit und so, da ist so viel da, und bei Upamecano ja auch. Also wenn man überlegt, bei ihm ist das halt jetzt einfach schon länger, also weil die Probleme waren auch letzte Saison ja schon da. Auf der anderen Seite habe ich ihn ja auch oft genug wirklich in guten Spielen gesehen, so. Also ich würde bei der Innenverteidigerkombination, es sei denn, man bekommt Jonathan Tah, weil das ist nicht nur ein Upgrade, sondern hat auch noch andere Effekte, wenn man den Spieler holt.
Oh Gott, sorry. Jetzt geht das wieder los. So verzweifelt sind die Bayern schon.
Nein, was heißt verzweifelt? Aber nein, genau, also das wenn das möglich ist, dann würde ich es machen. Ansonsten würde ich eher mit der Innenverteidigerkombination weitermachen. Ich glaube, wir brauchen einen Außenverteidiger, der spielerisch, also Kimmich ist ein, der hat das wirklich, muss man echt sagen, ich war wahnsinnig kritisch, als er nach rechts außen gewechselt ist, wahnsinnig kritisch, ich dachte, die Zeit ist einfach vorbei, er hat so viel Tempo verloren, und wenn man jetzt ihn gegen Vinicius Junior gesehen hat, dann ist das auch einfach eine Herausforderung, wenn er da spielt, aber es ist jetzt auch kein Problem, aber wir haben halt keinen Außenverteidiger, der uns wirklich, also der defensiv stark ist und ein spielerisches Plus ist, also der beides mitbringt. Kimmich hat eher die Schwierigkeiten, wie gesagt, gegen schnelle Außen, und Davies hat die Schwierigkeiten. Also das heißt, ich würde einen starken Außenverteidiger verpflichten. Ich würde zweitens Thomas Tuchels ewigen Traum erfüllen, eine wirklich defensiv starken zentralen Mittelfeldspieler zu holen, weil er hat da absolut einen Punkt. Wie oft es Gegner schaffen oder wie oft der FC Bayern den Ball erst 20 Meter vor dem eigenen Tor erobert und dann auch darauf angewiesen ist, dass die Innenverteidiger am Ende 1-zu-1-Duelle gewinnen. Auch das hatten wir schon mal. Also erinnere dich an die Phase von Bommel, Schweinsteiger oder auch Seroberto von Bommel. Da war ja irgendwann die Erkenntnis, dass das reicht einfach so nicht mehr, sondern wir brauchen einen wirklich starken. Dann hat man Luis Gustavo geholt, und dann irgendwann hatte man mit Javi Martinez endlich die Lösung, die man immer gebraucht hat und die das Puzzlestück war, was alles zusammengesetzt hat. Und ich bin absolut der Meinung, dass der FC Bayern so einen Spieler braucht. Und dann würde ich einen richtig offensiv starken Außenspieler mit dazu nehmen, weil ich auch allein bei der verletzten Historie von Gnabry, von Coman, und ich einfach auch einen neuen Spirit da sehen will. Also ich glaube, da braucht es, und Saragossa ist da sicherlich nicht die Antwort drauf, sondern weiß nicht, ob es am Ende Chris Führig ist oder jemand anders, aber auf jeden Fall einen wirklich einen erfrischenden offensiven Außenspieler. Und ich glaube, wenn man das ergänzt, dann macht man einen großen Schritt nach vorne in der Kaderzusammenstellung. So, dann kommen noch so Dinge wie, es wäre schon schön, irgendwie ein Backup für Kane zu haben, der auch wirklich, also der richtig gut ist. So, das ist natürlich immer schwierig zu finden, wenn da jemand wie Kane vorne drin steht. Aber das sind jetzt für mich eher so Nebenkriegsschauplätze.
Ist Tor für dich ein Thema?
Ich bin, also bei aller Kritik an ganz vielen Dingen, bin ich total glücklich mit der Situation, dass wir wissen, dass Manuel Neuer noch ein oder zwei Jahre spielt und dass wir dann einen sehr, sehr guten Torwart bekommen werden. Also das ist für mich weitsichtige Kaderplanung. Das war ja zwischenzeitlich ja auch mal, wäre ja auch fast komplett schief gegangen, so, weil man ja Nübel dann irgendwann mal vergessen hatte und der dann irgendwie auch kurz davor war, so, und aber da bin ich. Also ich verstehe, ich habe auch den Torwart Royal sozusagen gehört und ich höre auch die Kritik und ich sehe sie natürlich auch an Neuer, aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch wie bitter dieser Fehler dann auch im Realspiel war, der hat ja vorher herausragend gehalten. Mhm. So, und ich bin schon auch der Meinung, dass er jetzt, der kam ja auch nach einer langen Verletzung zurück, auch wieder in der Lage ist, wenn er regelmäßig spielt, eine Konstanz zu entwickeln, plus diese Qualität mit dem Fuß, die verändert unser Spiel einfach massiv, und deshalb sehe ich jetzt keinen akuten Handlungsbedarf. Mhm. Also da bin ich eigentlich sehr, da sage ich so, das macht Sinn, so wie das jetzt aufgestellt ist, weißt du? Also du hast quasi schon eine Lösung, wirklich eine sehr gute Lösung für einen Nachfolger für Manuel Neuer, wo wir uns immer gefragt haben, wie soll das mal funktionieren?
Ja, das stimmt.
Bin ich total mit happy, so wie das jetzt ist.
In der EM-Kader-Nominierungs-PK von Julian Nagelsmann hat Javier Caceres eine ganz tolle Frage gestellt, die klaue ich jetzt und stelle sie dir und nicht Julian Nagelsmann, kriegt mir eh die bessere Antwort. Und zwar hat er Julian Nagelsmann gefragt, als er sein Aufgebot geplant hat, welcher Spieler stand zuerst auf dem Zettel, von welchem Spieler aus denkt er seine Idee Fußball? Ja. Von welchem?
Dann hat er sehr ausweichend geantwortet.
Ja, ja, verschiedene klar.
Namen, klar, was aber ja auch, kann auch er, richtig ist.
Ja, aber ja. Da kann er nicht sagen, Flo Wirtz. Dann drehen ja alle völlig durch. Ja. Sondern er muss natürlich sagen, ich habe an der Achse gedacht und so weiter und so fort. Ja. Aber von welchem Spieler würdest du den Kader des FC Bayern ausdenken?
Jamal Musiala aus meiner Sicht. Also du hast recht, man muss aufpassen, dass man ihm nicht zu viel auf die Schultern legt. Aber das ist der Unterschiedsspieler des FC Bayern im Jahr 2024. Und du hast auch total recht, dass er in vielen Spielen alleine gelassen wurde oder auch sehr, sehr häufig dann, wo man gesagt hat, ja, Jamal, bitte mach. Gleichzeitig ist er eben auch nicht der Spielertyp, dem du außen den Ball gibst und der, wo du dann sagst, ja, hier sind zwei, also er ist nicht Franck Ribéry. Ribéry war ja immer auch so eine Lebensversicherung, weil wenn nichts klappte, dann hast du halt rausgespielt auf Ribéry und ob da einer oder in seiner Hochphase, ob da einer oder zwei waren, dann bricht er halt durch und dann passiert was. Das ist er ja nun auch nicht, sondern es ist schon so, dass er in den richtigen Situationen eingesetzt werden muss. Es ist schon so, dass ihm auch geholfen werden muss, weil er hat aus meiner Sicht, also ist vielleicht anmaßend, das zu sagen, aber er hat schon viele Spiele, wo er am Ende sehr, sehr pumpt und wo du das Gefühl hast, so, der kriegt auch ordentlich auf die Socken und so weiter und so weiter. Das heißt, du musst ihm auch ein bisschen helfen, dass er auch gegen den Ball sich nicht so sehr verausgaben muss, sondern auch so ein paar Freiheiten hat, dann die Dinge, die er macht, wirklich in der höchsten Intensität und im höchsten Speed machen zu können. Und dann ist das, also ich schaue jetzt den FC Bayern seit 1994 so richtig. Ich habe so einen Spieler, der mich so begeistert, habe ich noch nicht gesehen.
Wenn jetzt Harry Kane mit ihm noch ins Abschlusstraining geht, dann gehe ich mit. 1-1 Musiala vom Torhüter.
Und das ist aber ja auch das Schöne, weil die Bereiche, wo er sich verbessern muss, die sind ja so offensichtlich. Also das ist ja auch, wo Thomas Müller ganz oft drüber redet, ne? Da geht es dann um Entscheidungsfindung, da geht es um die Frage, wann schieße ich, wann passe ich, dann geht es um die Frage, auch so ein bisschen, ja, muss ich wirklich jedes Mal dann das Besondere versuchen oder kann ich vielleicht auch dreimal den Ball einfach zurückpassen und warte dann auf den Moment und so. Und das sind ja Dinge, die kannst du trainieren, die kannst du mit ihm entwickeln und da wird auch die Zeit, also es wäre ja absurd, wenn er sich da nicht verbessert, während du bei manchem anderen hast du halt so Baust, also bei Leroy Sané zum Beispiel, da sehen wir auch sozusagen, was schief läuft, aber ich wüsste gar nicht, wo ich da ansetzen soll, weil das ist halt so random, ja, also es ist dann, manchmal hat er überragende Abschlüsse, dann überhaupt keine guten Abschlüsse mehr, manchmal hat er totale Passschärfe drin, dann wieder nicht, also es ist so, da ist so all over the place. Genau, und bei Musiala, glaube ich, ist die Entwicklungsperspektive auch sehr, sehr klar. Aber was für ein Spieler, ey. Also kriege ich Gänsehaut, wenn ich drüber rede.
Okay, du hast offenbar nicht diesen Spiegelartikel gelesen mit irgend so einem Datenanalysten, der quasi Spieler durchleuchtet und gesagt hat, Jamal Musiala ist ausentwickelt. Flo Wirtz kann sich noch entwickeln. Aber das ist jetzt eine Einzelmeinung, wollen wir nicht so hochhängen. Aber gleichzeitig, also was noch so ein Aspekt ist, der bei Musiala noch reinkommen könnte, ich würde mir wünschen, dass Arjen Robben mal mit ihm ein paar Wochen immer mal wieder eine Trainingseinheit macht und ihm nur zeigt, wie lege ich mir den Gegner zurecht, indem ich dreimal rechts vorbeigehe, damit ich dann beim vierten Mal, wenn ich links vorbeigehe, dann aber auch wirklich das Tor mache.
Er kann das sehr gut aus dem Stand, ne? Also er hat ja diese Situation, wo er dann so aus dem Stand diesen Haken schlägt und dann auch direkt abschließt, hat er aus einem anderen Tor geschossen, ich glaube Mainz, erinnere ich mich, aber ich dribbel diese drei Schritte an und warte quasi auf den Move des Verteidigers, lege ihn einmal nach rechts und auch sein Abschluss ist ja durchaus auch ganz gut und auch sehr präzise, wenn er möchte. Stimmt, ja.
Dieses aus dem Gleichgewicht bringen.
Ja.
Aber dann ist ja die alles entscheidende Frage. Ich meine, wir haben es jetzt uns erspart, irgendwie die Saison nochmal so genau durchzugehen. Aber ich finde das auch gut so, weil die Bayern-Fans wissen eh noch genau, was passiert ist. Und ansonsten, also über Bayern wird so viel berichtet, da kann man, glaube ich, ein bisschen anders dann in diese Royal-Sendung reingehen. Aber wenn ich mir so angucke, die Aspekte, die du mitgebracht hast, wir haben über alles schon ein bisschen gesprochen, aber einer ragt für mich heraus, dein vierter. Man führt einen Spitzenverein nicht mit einem Ausschuss an der Spitze. Da ist ja keine Hoffnung auf Verbesserung eigentlich enthalten. Das wird jetzt aber so sein.
Das wird so sein. Also ich will vielleicht mal beschreiben, was ich damit meine, weil wir haben das ein bisschen andiskutiert, aber es ist natürlich schon so, wenn man jetzt auf den FC Bayern blickt, ich sage jetzt mal nur mal diejenigen, die quasi mitentscheiden und die auch fein mit Dingen sein müssen. Dresen, Heiner, Eberl, Freund, Hoeneß, Rummenigge. Also sechs Personen.
Plus der Trainer wäre auch nicht so schlecht.
plus der Trainer und natürlich hat auch wahrscheinlich ein CFO auch noch Mitspracherecht, aber würde ich jetzt mal sozusagen ein bisschen dahinter setzen. So, und in einer idealen Welt hast du natürlich da eine Kombo, die sich total gut versteht, die unterschiedliche Ideen, Aspekte hat, ja, und ich meine, das ist ja auch eine romantische Vorstellung, wie dieser Kreis an Leuten bei Rotwein oder alkoholfreiem Bier oder was auch immer bis um 2 Uhr nachts darüber diskutiert, ob man jetzt den einen Rechtsverteidiger oder den anderen holt, ja, also wenn es so wäre und wenn daraus Kraft entsteht, vielleicht kann man dann auch einen Weltverein mit einem Ausschuss führen. Aber ich glaube, die Realität sieht einfach ein bisschen anders aus. Und wir haben sowohl in der Trainerfrage als auch ja bei diesem Desaster am Ende der Transferperiode im Sommer, wo man ja auch sich lange nicht so richtig einig war und es lange gedauert hat. Und man muss ja auch da sagen, da gab es ja auch noch keinen Sportvorstand und so weiter. Es hat ja nochmal eine andere Herleitung, warum es das gab. Aber dann bist du halt nicht handlungsschnell. Also dann bist du nicht, ja, wir haben über Klarheit gesprochen, aber es ist eben auch nicht klar, wer ist denn derjenige, der zu Florian Wirths Eltern fährt und den vom FC Bayern überzeugt? Mhm. Wer ist das gerade? Also wahrscheinlich muss es erstmal Eberl sein, aber die werden ja nicht zu siebt dahin fahren. So, und dann sagt Hoeneß irgendwann, ja, wir sprechen mit dem Wirts und das sieht ganz gut aus und dann bricht wieder irgendwie das zusammen und dann hat man sich da, also das ist das,
ja,
was ich meine.
Im Grunde hat er ja den Wechsel von Wirts schon angekündigt. Er saß ja in demselben Gespräch, ist als FAZ-Podcast noch zu hören, wo er darüber gesprochen hat, Thomas Tuchel würde keine jungen Spieler weiterentwickeln, hat er ja auch gesagt, gerade gibt es eigentlich nicht so viele Spieler, die wir kaufen würden gerne, na, bei Leverkusen vielleicht einen, hahaha. Er kann nicht damit aufhören, solche Hints zu setzen. Und das wäre nämlich jetzt eine Frage. Also vielleicht bin ich auch zu Hoeneß fixiert durch meine eigene Fixierung auf Uli Hoeneß, dadurch, dass ich das Buch über ihn geschrieben habe. Ja. Aber das, was da passiert ist im Sommer, als es den Sportvorstand noch nicht gab, das war natürlich in der Schärfe so nicht zu erwarten, dass dann noch der Rückzieher kommt bei Palinja, aber auch schon die Verhandlungen rund um Harry Kane. Da hat ja Hoeneß später erzählt, dass man fast 24 Stunden in dem Call gewesen sei mit dem Besitzer von den Spurs und dass es ewig gedauert habe.
Man hat dann immer gesucht, okay, wo ist der strategische, so, und dann, das hast du ja auch gut rausgearbeitet, häufig ist es ja eben nicht die große Strategie und damit hat er noch den Preis gedrückt, sondern es ist halt sehr impulsiv und dadurch halt auch.
Genau. Und da gab es eben auch schon Aussagen von ihm, die meiner Meinung nach nicht geschäftsfördernd waren. Ja. Und mein Eindruck ist, man könnte vielleicht sogar mit diesem 7er-Koloss an der Spitze den FC Bayern führen, wenn es da klare Zuständigkeiten gäbe. Denn wenn Max Eberl kommt zu den Eltern von Florian Wirtz und sagt, ich habe die 6 Leute geschlossen hinter mir, wir freuen uns alle wahnsinnig, das ist deine sportliche Rolle, die wir sehen, das ist die Kohle, die du kriegst und übrigens bei uns wirst du die Champions League 3-mal gewinnen, dann könnte das meiner Meinung nach funktionieren. Was ich aber glaube, was das eigentliche Hemmnis ist, ist, dass sich der Spielermarkt, auch der Trainermarkt, grotesk verändert hat in den letzten 3 Jahren. Sowohl was die mediale Berichterstattung angeht, als auch was die Gehälter angeht, die gezahlt werden, als auch was die Erwartungshaltung von Spielern angeht. Und Uli Hoeneß hat doch schon früher damit gefremdet, wenn irgendwelche Berater oder Spieler Ansprüche gestellt haben. Mein Eindruck ist, dass solange Uli Hoeneß und auch Karl-Heinz Rummenigge immer die letzten Personen sind, die den Daumen heben oder senken, kann es nicht funktionieren beim FC Bayern, weil die sind nicht bereit gewesen, aus guten Gründen, kann ich gut nachvollziehen, sich mit dieser Welt mitzuentwickeln. Und Uli Hoeneß, früher kannte er jeden wichtigen Berater und wusste jeden, wie er zu packen hat. Aber das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und deswegen passieren auch Dinge, die sie so nicht einkalkuliert haben, inklusive Harry Kane wird nochmal 10 Millionen Pfund teurer, einfach weil Uli Hoeneß gesagt hat, naja, das wird schon klappen.
Ja, und ich glaube total, dass, also wir haben, glaube ich, beide ein Bild vor uns, wie das in der idealen Welt funktionieren kann. In der idealen Welt hast du einen starken CEO und einen starken Sportvorstand, die Entscheidung treffen. So, der Sportvorstand hat einen super Stab um sich herum und ich muss sagen, also alles, was ich auch so aus dem Verein oder auch von drumherum so über Christoph Freund gehört habe, ist das wahnsinnig positiv. Also das ist, glaube ich, schon eine Achse, die rein sportlich auch gemeinsam mit einem Trainer, also Eberl Freund plus Trainer, das kann Weltklasse sein, glaube ich. Da bin ich schon davon überzeugt. Also in der idealen Welt starken CEO, starken Sportvorstand. Der Sportvorstand hat ein starkes Team hinter sich, dass das alles vorbereitet, dass auch ein gutes Scouting hat und so weiter. Professionelle Kaderplanung. Und du hast quasi wie so Elder Statesmen im Background Leute, die ja auch, und das muss man Hoeneß ja auch lassen, der ja bis heute auch trotzdem noch irgendwie eine Strahlkraft hat. Also denk an den Anfang mit Thomas Tuchel, ja, der ja auch
klar.
Sehr klar gesagt hat, natürlich, ja, dann habe ich ihm gesagt, ich passe gut auf den FC Bayern auf, Herr Hoeneß. Ja, so, also das ist die Bezugsperson und das ist ja auch eine wahnsinnige Stärke, die er auch ja bis heute ausstrahlt. Und in einer idealen Welt ist das eben auch genau die Rolle. Vielleicht ist dann nämlich, wenn man 6 Runden mit den Eltern von Florian Wirtz gedreht hat und dann kommt irgendwann der Moment, ja, können wir vielleicht noch mit Herrn Hoeneß sprechen? Und dann wird man zum Tegernsee eingeladen und dann sozusagen all das Familiäre, was er mitbringt für diesen FC Bayern, das wird dann ausgespielt, ja. Also der kann ja, wenn er möchte, auch Rummenigge mit seinen internationalen Kontakten, kann ja einen wahnsinnigen Wert noch entfalten. Aber die Bedingung ist nochmal, dass der CEO und der Sportvorstand, dass die in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen und der Markt oder auch der individuelle Spieler, der individuelle Berater nicht die ganze Zeit denkt, ja, der erzählt das jetzt gerade, aber wie denken die da eigentlich dahinter darum? Und also es wird so sein, dass solange Uli Hoeneß lebt, ich glaube, keine Entscheidung an ihm vorbeigeht. Aber wenn er dem FC Bayern einen großen Dienst erweisen will, jetzt so auf der, sag ich mal, in der letzten Phase auch seiner Laufbahn als Mensch im Sport und als Mensch beim FC Bayern, dann wäre es genau das, jetzt Leuten, denen er offensichtlich vertraut, diesen Spielraum zu geben und zu sagen, ich konzentriere mich auf die Rolle, wo ich wirklich Wert entfalten kann. Dazu gehört übrigens auch dazu, ich passe auf den FC Bayern auf. Ich glaube total, dass das in irgendeiner Form dazugehört, dass diejenigen, die in Charge sind, keine Verrücktheiten machen, ja, oder dass man auch mal einen väterlichen Rat oder freundschaftlichen Rat an der richtigen Stelle gibt oder selbst mal, wenn richtig die Kacke am Dampfen ist, auf dem Trainingsplatz auftaucht und einfach mal irgendwie, ja, also da kann ja was, das so, wenn er dafür bereit ist, dann kann daraus am Ende Kraft entstehen. Wenn die Lösung aber ist, wir entscheiden eigentlich hier in einem Ausschuss und Max Eberl muss seine Ideen jedes Mal hier wieder präsentieren und pitchen und wir müssen am Ende alle Ja dazu sagen, dann verlieren wir Geschwindigkeit, dann verliert der FC Bayern, ja, glaube ich, einen viel von dem, was du heute brauchst, um Spieler, um Trainer von dir zu überzeugen. Weil es ist am Ende nicht nur Geld, weil Geld kann man auch woanders verdienen.
Ja, aber ich glaube ehrlicherweise, das wird sich komplett nie umschiffen lassen. Denn das, was du gerade so in der Bedeutung von Uli Hoeneß hervorgekehrt hast, dass es quasi die Audienz am Tegernsee, dass das der wesentliche Benefit ist. Der zweite ist ja, und das ist der strukturell viel wichtigere, du musst ja bei Transfers und auch Gehaltsentscheidungen einer gewissen Größe immer den Aufsichtsrat ins Boot holen. Und da sind Hoeneß und Rummenigge diejenigen, die dann den anderen CEOs von Telekom und so weiter sagen, ja, das passt schon. Und dann stimmen sie alle einstimmig ab. Das heißt, es ist nicht nur irgendwie Goodwill, dass du mit, sondern jede wichtige Entscheidung muss ja tatsächlich an Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge vorbei. Das heißt, diesen Ausschussgedanken, der steckt eigentlich schon drin und das ist jetzt auch nicht so untypisch. Also da müssen wir jetzt auch nicht so tun, als ob es bei anderen Vereinen nicht so wäre. Beim FC Bayern ist es eben nur so prominent in den Medien präsent. Und du hast eben immer wieder den Eindruck, dass da eben gegeneinander gearbeitet wird, zumindest rhetorisch, indem eben Uli Hoeneß vor allem, man muss ihn da schon so mit dem Finger auf ihm zeigen, finde ich, immer mal wieder Aussagen tätigt, wo man sich denkt, also strategisch klug wirkt das jetzt gerade nicht und dann müssen die anderen wieder losrennen und das einfangen.
Das ist das eine, aber du hast ja gerade jetzt auch rund um auch die Frage Tuchel, aber auch Nagelsmann, all das, was medial ja auch berichtet wurde, dass es da offenbar keine Einigkeit gab, das ist ja am Ende mehr als wir nicken sozusagen, also wir stellen fest, dass das am Ende wirtschaftlich Sinn macht oder nicht, ja, sondern da ist ja schon, da sind ja viel qualitativere Entscheidungen offenbar mit drin, logisch, wo man sich uneinig war. Und das, dem wurde ja zumindest öffentlich auch nie widersprochen. Ja, also ich weiß nicht, ob das stimmt, ob das am Ende so ist, dass es eben das Lager gab, was bei Nagelsmann dann eher gezögert hat und dass das auch bei Nagelsmann angekommen ist und er deshalb, nein, das ist ja kolportiert worden und zumindest widersprochen hat keiner. Und nochmal, wenn das die Realität so sein sollte, wie gesagt, ist völlig klar, dass ein Aufsichtsrat Transfers absegnen muss und auch nicht nur quasi ein Frühstückskabinett da irgendwie ist, was dann einfach nur so pro forma nochmal eine Unterschrift setzt, sondern das muss natürlich Hand und Fuß haben. Aber kolportiert, also wenn sozusagen eine Uneinigkeit dafür sorgt, dass die sportliche Führung blamiert wird, also muss man das ja so hart sagen, die letzten Wochen, spätestens dann ist es halt nicht mehr gesund und glaube nicht im Sinne der Erfindung dieser Struktur.
Ja, natürlich, da wird ja jetzt eh jeder zustimmen, aber gleichzeitig muss man auch sagen, sie haben halt eine schlechte Vorerfahrung gemacht. Sie haben halt Salihamidžić und Oliver Kahn geholt und sie dachten, das wäre die große Lösung. Nachdem alles vorher nur so halb funktioniert hat. Ich glaube, Matthias Sammer wäre der Einzige gewesen, der sich ein bisschen hätte festbeißen können, wenn er nicht aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden wäre. Aber selbst da hat es geknirscht. Wir erinnern uns, wie es war, als Hoeneß wieder aus seiner Haft zurückkam und Rummenigge und Sammer schon auch immer wieder durch die Blume betont haben, wie super eigentlich alles lief, als sie jetzt mal so ein bisschen selbst gemacht haben. Aber diese Erfahrung mit Salihamidžić und Kahn, die war keine gute, aus ganz, ganz vielen Gründen. Aber man muss ja auch sagen, viele der Probleme, die wir vorhin besprochen haben im Kaderteil, kommen aus dieser Ära. Ja. Und dann ist es ja auch nachvollziehbar, dass du sagst, als jemand, der zurückkehrt und der sagt, ich entscheide hier, dass du da eben mitsprichst. Vielleicht ist das größte Problem tatsächlich, dass es so sehr in der Öffentlichkeit passiert. Weil früher gab es das auch schon beim FC Bayern, dass die sich uneinig waren und die Wände müssen manchmal gewackelt haben. Auf dem Flur.
Aber das war ja total konstruktiv. Also das ist ja diese, auch gerade Hoeneß, Rummenigge, so ein bisschen auch, dann sicherlich war eine Zeit lang Beckenbauer mit dabei, dann aber auch Trainer, die natürlich viel Einfluss hatten. Das haben sie ja auch selbst immer als wahnsinnig konstruktiv beschrieben. Es war ja immer, hinter den Kulissen wurde sich gefetzt ohne Ende. Und wenn man aber am Ende eine Entscheidung getroffen hat, dann hat man die halt gestanden und auch komplett durchmarschiert. Wie gesagt, dann fliegt man nach New York und holt Guardiola. Also das ist ja genau diese konstruktive Kraft. Wenn man das hinbekommt, wie gesagt, dann kann da vielleicht auch was total Positives draus entstehen. Aber also auch meine Erfahrung in meinem beruflichen Leben sagt mir, umso mehr Leute quasi mitsprechen und Verantwortung haben, umso komplizierter, umso schwieriger wird es ja, Entscheidungen zu treffen, wo wirklich am Ende alle sagen, ja, da sind wir zu 100% von überzeugt. Sondern es ist dann ja immer die Gefahr, dass einer sagt, naja, ich habe es euch ja gesagt. Ja, ich war eigentlich da nicht, also du hast ja dann auf einmal beginnen ja genau, das ist ja völlig natürlich. Ja. Und deshalb nochmal, du führst einen Verein nicht mit einem Ausschuss, sondern du führst einen Verein mit Strukturen, wo es klare Verantwortliche gibt und ja, wo es, wo diese Verantwortlichen auch den Raum haben, in Rücksprache und so weiter, aber eben auch klar und zügig zu entscheiden.
Also das stimmt natürlich, ich glaube aber, da gibt es gerade keine bessere Variante, das ist einfach ein Fakt und ohne dir das Guardiola-Beispiel kaputt machen zu wollen, aber Guardiola war ja auch ein No-Brainer. Guardiola war verfügbar, Guardiola hat sich selbst verfügbar gemacht, indem er dem FC Bayern 2 Jahre vorher gesagt hat, ich könnte mir durchaus vorstellen, hier mal zu trainieren. Es war natürlich trotzdem ein Coup. Aber
ich nehme nochmal aber den Gesamtzusammenhang, weil es war ja nicht nur Guardiola. Also Dortmund gewinnt die Meisterschaft 2 Jahre in Folge und der FC Bayern sagt, reagiert darauf, indem er Guardiola holt, indem er Mario Götze holt, was ja auch nochmal wirklich, kann man sportlich so oder so sehen, aber das war ja wirklich eine Ansage, die hat ja Dortmund auch ins Herz getroffen und danach noch Lewandowski geholt und später, gut, das war dann ein bisschen später, Mats Hummels. Aber das ist ja eine Reaktion auf eine Situation, wo du nicht mehr die Nummer 1 im deutschen Fußball warst und das war ja in dem Moment so. Ja, also ich erinnere mich noch, als dann Marco Reus damals entschied, eben nicht nach München zu gehen, sondern nach Dortmund, dann waren ja überall die Kommentare, das ist jetzt die Wachablösung und so weiter. Und dann hat man gesagt so, Götze, Lewandowski, Guardiola, so, also das war so. Und ich glaube, dass wir gerade, selbst wenn wir wollten, und bei Alonso hat man es ja schon gesehen, so die Reaktion, die alte Reaktion auf diese Situation wäre ja genau das. Du holst Xabi Alonso, du holst Jonathan Tah, du holst Florian Wirtz, du holst vielleicht einen Führig. So, das kann man alles unsympathisch finden, aber das ist ja sozusagen so, Das wäre jetzt das Statement, auf dem man als Marktführer und als die Nummer 1 in Deutschland so. Ich sehe überhaupt nicht, dass wir das umgesetzt bekommen.
Ja, weil die wollen auch gar nicht kommen. Also die schauen sich den FC Bayern an und denken sich, und da hast du natürlich einen sehr, sehr guten Punkt. Den Aspekt, auf den ich aber jetzt nochmal hinaus wollte, ist weniger ein struktureller, sondern ein inhaltlicher. Also strukturell haben wir jetzt ja quasi das Organigramm nochmal so ein bisschen nach vorne und hinten durchleuchtet. Aber wenn ich mir ansehe, und es war früher schon so, dass oft Entscheidungen so im Ping-Pong-Verfahren getroffen wurden. Rummenigge durfte den einen Trainer aussuchen, dann ist das nächste Mal bei Hoeneß dran. Und ehrlicherweise, so ein bisschen kann man das an den kolportierten Namen auch so erahnen, wer da vielleicht von wem der Favorit war. Müsste der FC Bayern nicht vielleicht damit beginnen, weniger aus dem Bauch heraus und aus Vertrauen heraus in Menschen zu agieren, sondern mal die sportliche Idee ins Zentrum zu stellen. Also weil das ist doch das, was Guardiola gemacht hat, weil Guardiola gar nicht anders arbeiten kann. Dass Guardiola den Sport, und das ist das, was Van Gaal gemacht hat, weil Van Gaal gar nicht anders arbeiten kann. Und das fehlt doch aktuell, dass man gar nicht weiß. Ich habe dich gefragt, von welchem Spieler aus denkst du den FC Bayern? Und dann hast du Jamal Musiala gesagt und dann ergeben sich daraus ja Dinge. Wir müssen ihn in gewisse Positionen bringen. Wir müssen ihm einen entsprechenden Vertrag geben. Wir brauchen Spieler, die ihm dabei helfen. Wir insgesamt müssen wir dann in den Phasen so und so sein. So kann man ja dann quasi, da kannst du ja nächtelang dann diskutieren, was davon ausgehend zu tun ist. Ja. Aber mein Eindruck ist, der FC Bayern stellt diese grundsätzliche Frage gar nicht mehr, was man eigentlich sportlich sein will. Und deswegen kommen nämlich dann Teams wie Stuttgart und Leverkusen und sind sportlich auf einmal besser, weil die haben sich committed, wie man heutzutage sagt, also festgelegt auf eine sportliche Idee. Müsste das nicht mal wieder passieren?
Ja, ich glaube, das ist auch bei Van Gaal und Guardiola ja, glaube ich, nicht so am Reißbrett entstanden ist, sondern das haben diese Personen ja auch, also bei Van Gaal war die Entscheidung wirklich, wir brauchen jetzt jemanden, der uns wirklich, da war ja nicht der Spielstil das Entscheidende, sondern das, was eigentlich ja Philipp Lahm damals mal vorgegeben hat, zu sagen, so, ne, wir sind nicht auf der Höhe, ja, also das, was wir machen, ist einfach nicht Weltklasse und wir müssen da hinkommen. Deswegen weiß ich nicht, ob das so auf dem Reißbrett entsteht oder ob man sich nicht auch am Ende für Personen entscheidet, die sozusagen in der Lage, also Liverpool hat sich ja auch nicht entschieden, wir wollen einen bestimmten Fußball spielen, deshalb holen wir jetzt Jürgen Klopp. Sondern die haben ja Jürgen Klopp geholt wegen der ganzen, wegen natürlich auch der Philosophie, aber auch mit dem, was er als Person ausstrahlt und so weiter. Und deshalb finde ich es durchaus auch charmant zu schauen, wer passt denn zur Philosophie dieses Vereins. Nicht unbedingt zur Spielphilosophie, sondern zur Philosophie dieses Vereins. Mhm. Und im Idealfall bringt er natürlich eine Spielphilosophie mit, die dazu passt, wie wir erfolgreich Fußball spielen können. Aber ich denke die ganze Zeit über diese Frage nach, die du mir vorhin gestellt hast, nämlich die Frage, wollen wir eigentlich den besten Fußball spielen oder wollen wir eigentlich am Ende erfolgreich sein? Und ich wäge das die ganze Zeit so hin und her, weil es in der Tat in den letzten Jahren ja so natürlich war, ja. Also es wurde immer noch einer draufgesetzt, ja, auf Heinkes kam Guardiola. So, und dann gab es wieder so eine Phase, aber dann kam Nagelsmann mit dem Versprechen, ja, das ist ja der beste Trainer und der bringt den besten Fußball. Und wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, würde ich die Frage so beantworten, wie es eigentlich der Identität des FC Bayern entspricht, und erschreckt mich gerade selber ein bisschen drüber. Am Ende geht es um den Erfolg. Ja. So. Und natürlich gehört zu dem Erfolg am Ende sehr, sehr guter Fußball. Aber wenn dieser Fußball heißt, wir brechen mit diesem Stil mit 60-65% plus Ballbesitz, sondern wir erfinden was anderes. Wir werden jetzt eine Ralf Rangnick Gegenpressing-Mannschaft. Also, es ist ein bisschen absurd, sich's vorzustellen. Aber am Ende ist für mich der Weg, der Erfolg ist für mich das Entscheidende. Und worauf ich Lust hätte, wäre in der Tat zu sagen, was ist denn das, was jetzt nicht um Leverkusen nachzueifern, sondern was ist das, der Konter zu Leverkusen? Die Idee finde ich ja spannend. Und da weiß ich nicht, ob das noch besserer Ballbesitzfußball ist oder ob es nicht eigentlich etwas anderes ist, nämlich ein wahnsinnig physisches Spiel, was viel von dem, was die machen, nämlich kaputt macht, allein durch Physis zum Beispiel. Ja, also kann man jetzt irgendwie ewig lang diskutieren. Das würde total Spaß machen, darüber zu diskutieren. Aber nochmal, am Ende ist der, oh Gott, McKinsey-Sprech, der Nordstern ist der Erfolg.
Ja, das glaube ich nämlich auch. Und gleichzeitig hast du aber mit der Physis mein absolutes Lieblingsthema getroffen, von dem ich nicht wusste, dass wir hier nochmal kurz drüber sprechen müssen. Aber das ist für mich eine der überraschendsten Erkenntnisse dieser Saison gewesen, meiner Meinung nach. Und ich weiß, ich bin nur ein Depp, der auf dem Sofa und auf der Pressetribüne sitzt.
Viel Fußball schaut.
Ja, aber meiner Meinung nach war dieses Team physisch gerade so in den Top 5 dieser Liga.
Es Leverkusen oder Bayern?
Bayern.
Ja.
Also es gab immer wieder Spiele, in denen Bayern nicht nachsetzen konnte, in denen Bayern, obwohl sie noch ein Tor hätten schießen müssen, einfach weggepresst wurden vom Gegner, hatten lauter tiefen Ballbesitz, sind gar nicht nach vorne gekommen. Und diese Szenen, und das ist natürlich jetzt ein unfairer Vergleich, weil die spielen ein komplett anderes aufgebauten Fußball, aber wie Atalanta im Europa-League-Finale Leverkusen gejagt hat, und zwar von Minute 1 bis Minute 95. Es gab kein Nachlassen in der Intensität. Ein solches Spiel habe ich vom FC Bayern nur aus physischen Aspekten schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Und das war nämlich zum Beispiel auch ein für mich völlig unterbeleuchteter Aspekt des Ausscheidens bei Real Madrid. Klar, man kann auch viel über den Schiedsrichter sprechen, aber man könnte doch auch mal drüber sprechen, dass alle vier Offensiven entweder verletzt oder platt waren. Im wichtigsten Spiel der Saison, in der vorher die Meisterschaft schon abgeschenkt wurde. Sie haben ja auch schon durchrotiert, war ja nicht so, dass die alle durchspielen müssen. Wie kann das eigentlich sein?
Ja, das kann ich nicht beurteilen, weil man sich wahrscheinlich jede einzelne Verletzung anschauen muss. Aber das, was du davor gesagt hast, ist in der Tat spannend. Ich würde nochmal so einen Aspekt wie Zweikampfdominanz mit reinbringen. Auch da sehe ich nicht, dass der FC Bayern, denk an das 4-0 gegen Barcelona 2013, da war eine spielerisch überlegene Mannschaft, die wir aber, die Bayern mit einem guten Umschaltspiel und einer guten Ordnung und so weiter, aber vor allen Dingen auch mit Zweikampfdominanz in den richtigen Zonen am Ende ganz weit weg vom eigenen Tor gehalten hat. Ne? Durch Javi Martinez, der irgendwie diese Dreier zentrale Mittelfeld gejagt hat, ohne Ende. Und da, ja, da ist ja dieser Wühlbüffel auch entstanden. Du hast aber auch in der Innenverteidigung mit Boateng, Dante, also jetzt hat Barcelona ist da das schlechtere Beispiel, aber nimm mal das Beispiel Dortmund zu der Phase, ja, die dann irgendwann in der Lage waren, jeden langen Ball auf Lewandowski vorher weg zu verteidigen. Mhm. So, und klar, ich hoffe, dass nicht wir beiden Nerds uns hier diese Gedanken machen, sondern dass genau diese Diskussion gerade beim FC Bayern laufen. Ich kann es einfach nur hoffen. Weil es würde sich total lohnen und würde, glaube ich, auch total fruchtbar am Ende sein, sich zu fragen, wenn Leverkusen, Stuttgart gerade national das Beste sind, was da ist, was ist das, was wir mit dem Grundstock an Kader, der da ist, wer muss dazukommen, damit wir etwas mit dem Trainer entwickeln, was dazu passt? Und ich glaube, die Antwort ist nicht noch besseren Leverkusen-Fußball zu spielen. So, du kannst quasi Alonso wegholen und dann damit zerstörst du ja auch ein Stück weit dieses, so, ne, das gehört ja dann dazu. Aber wenn das nicht passiert, ich glaube nicht, we won't gonna out Leverkusen.
Ja, andererseits ist ja die Sache, dass man da immer zu sehr vom direkten Duell ausdenkt. Und es ja erstmal reichen würde, sechsmal weniger zu verlieren. Man hat jetzt achtmal verloren in der Saison. Sechsmal weniger würde erstmal reichen, dass man in den Spielen gegen Leverkusen auf jeden Fall direkt auf Augenhöhe ist. Und dann sind es die Kleinigkeiten. Also deswegen, das stimmt, dass man direkt die Antwort entwickeln kann. Ich glaube, eine Sicherheit im Ballbesitz zu finden und sich dann für die Spiele gegen Leverkusen was Eigenes zu überlegen oder eben darauf zu hoffen, dass die individuelle Qualität ist reicht, das könnte schon auch gehen, weil die spielen ja nicht 34 Mal gegeneinander, sondern du spielst da eigentlich die ganze Zeit gegen Wolfsburg, Augsburg und so weiter.
Trotzdem würde dir auch zum Beispiel, wenn die Antwort Physis ist, ist sicherlich gegen Saarbrücken und Heidenheim helfen, ein 1-0 oder 2-0 Vorsprung über die Zeit zu bringen.
Das ist eben genau der Punkt und da ist mir aber dann auch bei einer Sache und deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob diese Analyse so geführt wird. Das Problem beim FC Bayern ist, dass die Daten und Statistiken in der Regel eigentlich immer gut sind. Also auch zum Beispiel Zweikämpfe, ich habe es jetzt extra nochmal nachgeguckt, viertbestes Team nach gewonnenen Zweikämpfen der Liga. Trotzdem hätte keiner von uns gesagt, dass das jetzt eine Kerndisziplin war, das FC Bayern in der Saison. Aber weil sie eben an den richtigen Stellen dann auch individuell so viel besser sind als die Gegner, stimmen die Daten. Auch die Laufdaten sind ja nicht schlecht beim FC Bayern. Dennoch finde ich, ist es klar zu sehen gewesen, dass in entscheidenden Spielen sie keine Druckphasen mehr aufgebaut haben und das hat eben auch mit Physis zu tun. Also wenn du gegen Leverkusen zurückliegst, dann wäre früher eine Reaktion gekommen. Wir haben doch direkt nach dem Spiel ja dann die Sendung gemacht mit Kevin damals zusammen. Und da war das ja auch eine der Dinge, die, wenn ich mich richtig erinnere, dich auch so ein bisschen konsterniert hat, dass es im Grunde mit dem 0-2 das Spiel durch war. Und das darf halt eigentlich nicht sein. Und das ist dann, da kann man über die Spielphilosophie sprechen. Ich glaube, das hat aber viel mit den Gegner jagen, Physis und so weiter zu tun. Auf diesem
genau, Punkt. Wir sind jetzt so ein bisschen an der Frage, die wir ganz am Anfang schon mal gestellt haben. Ist der FC Bayern gerade 1990 oder 2004 oder ist er 2002? Also weil vielleicht liegen wir auch falsch oder liege ich falsch und es braucht gar nicht einen fundamentalen Wechsel, sondern eigentlich ist das Niveau schon sehr, sehr, sehr gut und es braucht nur ein paar sukzessive Verbesserungen auf bestimmten Kaderpositionen und auf einmal ist man doch wieder die Nummer 1 in Deutschland. Ich fühle mich gerade wahnsinnig schwer, das gerade zu beantworten.
Also mein Eindruck ist, das, was der FC Bayern braucht, sind 2 Jahre. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das, was wir jetzt diagnostiziert haben, dass das nicht innerhalb einer Vorbereitung verändert werden kann und eines Wintertrainingslagers, weil dafür die Vorbereitung einfach zu schlecht ist nach einem Turnier. Das muss man jetzt einfach noch mit einberechnen, das kommt noch mit dazu. Hätten die jetzt mal Ruhe und könnten 6 Wochen eine geile Vorbereitung machen, meinetwegen irgend so eine kleine Asienreise oder US-Tour oder was auch immer sie noch so machen wollen, dann könnte das funktionieren, wenn man schon zu Beginn der Transferperiode auch seinen Kader zusammengestellt hat, aber beides wird nicht da sein. Das heißt, es wird wieder so ein Work in Progress sein und dann haben sie einfach sehr wenig Zeit, um grundlegende Dinge zu verändern. Das ist einfach so beim FC Bayern. Gleichzeitig sehe ich aktuell zumindest, jetzt Stand der Aufzeichnung, wir nehmen jetzt am Dienstagabend auf, 28. Mai, sehe ich jetzt keinen Grund zu sehen, warum jetzt Leverkusen irgendwie schwächeln sollte und auch beim VfB Stuttgart gibt es aktuell da noch nichts dran zu zweifeln. Deswegen glaube ich, wird es 2 Jahre dauern und das würde aber auch bedeuten, dass man sich darauf einstellen müsste, mal an jemandem festzuhalten, wenn man überzeugt ist.
Ja.
Und das, glaube ich, wird aber nicht passieren.
Mhm.
Also wenn jetzt Vincent Kompany kommt oder wer auch immer, dann wird von Tag 1 an drüber geredet werden, boah, hat nicht Guardiola gesagt, dass er nach der Saison bei City aufhören will? Das wäre doch witzig. Und dann, es wird von Anfang an Unruhe sein.
Man sieht Klopp am Strand Fußball spielen.
Genau, wird Klopp zurückkehren. Genau, also Xabi Alonso, jetzt hat er doch noch irgendwie die Champions League gewonnen, weil er jetzt nicht auch zum FC Bayern kommen und Flo wird es noch mitbringen. Ja. Also wir wissen doch, wie es laufen wird. Es wird ja nicht so sein, dass der jetzt 2 Jahre Zeit bekommt.
Klar.
Und dementsprechend glaube ich, dann muss man eigentlich antworten, der FC Bayern ist 1990, nur er wird nicht nochmal so tief fallen wie 1990. Mhm. 1990 ist man halt aus den Europapokalplätzen rausgefallen, das kann dem FC Bayern nicht mehr passieren, einfach qua seiner finanziellen Überlegenheit, das ist gar nicht möglich und auch so wie die Champions League strukturiert ist, ich meine, jetzt sind es ja sogar 5 Plätze, also unter den Top 4 werden sie schon landen,
ja.
Aber ich glaube von der Richtungslosigkeit und von der Außendarstellung würde ich mein Geld auf 1990 setzen.
Hm.
Sorry.
Ja, nee, also ich bin auch eher da. Und was natürlich für jemanden wie Harry Kane einfach nur wahnsinnig bitter ist. Also weil, ich meine, ich habe mir eh schon bei ihm wirklich ein bisschen Sorgen gemacht, als diese Trainerdiskussion war, ob der nicht irgendwann, also weil der natürlich auch für solche Leute sind ja so Namen wie Thomas Tuchel auch einfach ein, das ist ja wirklich auch ein Wert. Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun gehabt, dass er überhaupt dann auch bei Bayern gelandet ist. Ja, also und ich hatte mir schon irgendwie irgendwann die Sorge, ob das nicht dann auch noch kommt, ja, wenn jetzt irgendwie dann der 7. Trainer nein sagt, dass er irgendwann sagt, Leute, ich habe 2 gute Jahre noch, ja. Also ja.
Ja, hätte ich jetzt persönlich nicht so die Angst, aber das hat viel mit allen Dingen zu tun, die ich über Harry Kane höre. Also er scheint sehr gut integriert zu sein hier in München. Aber du hattest ja als letzten Aspekt die Frage mitgebracht, hat der FC Bayern die Kraft für eine Reaktion auf diese Saison? Können wir da also mit einem bestimmten Jein antworten? Oder vielleicht?
Ja, also the jury is out, würde ich sagen. Also es ist ja genau das, was wir gerade die ganze Zeit diskutiert haben. Ne? Also hat man wirklich die Kraft, ähnlich wie damals 2012, wirklich drauf zu reagieren? Oder ist es eher ein, wir stopfen ein paar Löcher und hoffen, dass es sozusagen besser wird? Und das hängt natürlich jetzt sehr stark daran, wie dieser Transfersommer läuft. Aber also ich sag mal, Führig, Tar und Spieler X ist es, glaube ich, dann am Ende nicht. Also das ist glaube ich, macht total Sinn. Also wäre ich auch total dafür. Ich bin von beiden totaler Fan. Für Führig, glaube ich, schon auch ein Sprung in München. Aber ist, glaube ich, auch jemand, ich mag den einfach, weil er so unbekümmerten Fußball spielt. Vielleicht ändert sich das aber auch, wenn man alles mal in München ist.
Das sogenannte Schlaudraff-Phänomen ist das übrigens.
Das, ja, aber es wäre für mich eher die Variante, das ist dann eine solide Verstärkung. Aber es ist jetzt für mich nicht ein Hossa, der FC Bayern hat verstanden und greift wieder an. Das sehe ich momentan noch nicht.
Ja, dann haben wir das doch geklärt. Dann fehlt doch eigentlich, um die Saison abzuschließen, nur noch deine Saison-Awards fehlen da. Also MVP, Unsung Hero, Moment der Saison. Und das Gift, das diese Saison beschreibt, eine große Aufgabe. Wer ist denn dein MVP geworden?
Ja, ist für mich Harry Kane. Und du hast gerade schon ein paar Sachen gesagt. Ich finde, dem kann man an dieser Saison, er hat 2, 3 Situationen gehabt, wo er in entscheidenden Momenten auch mal das Ding nicht gemacht hat. Zum Beispiel auch im Hinspiel gegen Leverkusen. Auch gegen Real gab es die eine oder andere Chance, aber insgesamt muss man einfach sagen, der hat alles eingelöst, was man sich versprochen hat. Und zwar, jetzt rede ich auch ehrlich gesagt nicht nur über den Fußball, sondern was das für ein, soweit ich es beurteilen kann, bodenständiger, anständiger, sympathischer Mensch ist, der da diesen Verein bereichert und dann eben auch sportlich, wie gesagt, komplett, aus meiner Sicht komplett funktioniert hat. Es gibt eine Teil, ein paar Sachen, die mir auch einfallen würden, aber insgesamt, ja, für mich klar der MVP.
Da bist du dir auch einig mit den Hörerinnen und Hörern, die haben ihn auch mit 79% der abgegebenen Stimmen zum MVP gewählt. Das ist ein sehr eindeutiges Votum. Ich glaube, es gibt ligaweit kein eindeutigeres. Nee, tatsächlich ist er da ganz weit vorne. Auf Platz 2 wäre dann Jamal Musiala mit 7% der abgegebenen Stimmen gelandet. Hast du das, den Artikel, ich glaube, im Guardian gelesen, über Harry Kanes Fanclub-Besuch zur Weihnachtszeit, wo er irgendwo hier in Oberbayern beim Fanclub war?
Leider nein.
Also ich suche ihn raus nach dieser Sendung, ich werde ihn verlinken, liebe Hörerinnen und Hörer, und dir schicke ich ihn zu. Sensationell. Und das sind genau die Dinge, die da beschrieben werden, also wie er einfach mit den Menschen vor Ort umgeht. Ein Clip davon ist viral gegangen, den hast du vielleicht gesehen. Er wurde gefragt nach seinem Lieblingstier, hat den Löwen gesagt, dann wurde er ausgebuht, guckt ein bisschen konsterniert in die Menge, dann sagt ihm der Moderator, ja, das ist von dem anderen Munich-Team. Er wusste offensichtlich, ganz offensichtlich wusste er nicht mal, dass es ein anderes Münchner Team gibt und sagt dann, ask me again und sagt dann, ja, Hunde sind meine Lieblingstiere. Das war schon sehr gut. Aber alles, was in diesem Artikel beschrieben wird, von der ganzen Art und Weise, wie er sich eingelassen hat auf dieses Dorf im Ausnahmezustand, deckt sich mit Dingen, die ich auch hier so höre. Ich wohne ja nah genug an Grünwald, um Dinge über Harry Kane zu hören.
Aber auch sozusagen diese Professionalität, die er vorlebt, das war ja auch so ein bisschen das, was man sich nach der letzten Saison so ein bisschen auch mit diesem Transfer ja auch versprochen hat, ja. Also wo man der Mannschaft ja auch so ein bisschen vorgeworfen hat, so ein bisschen Star-Allüren und so Dinge wie zu spät kommen und so weiter, waren ja auch viel Thema in der letzten Saison. Und da kommt jetzt ja einer, an dem sich ja auch eine Mannschaft total orientiert. Also ich glaube, wenn der da in der Kabine steht und morgens beim Training steht, da überlegst du dir zweimal, ob du jetzt irgendwie rumspielst oder ob du nicht sagst, guck mal, das ist Weltklasse. Ja? Der steht da vorne und ich reiß mich jetzt aber hier sowas von zusammen, dass ich da auch hinkomme. Also das sind alles so Dinge, die ich mit dem Transfer damals verbunden habe und bin bisher total happy, dass das so funktioniert hat.
Ich weiß nicht mehr genau, welcher Bayern-Spieler das erzählt hat, aber das muss wohl der Robben-Ribéry-Effekt auch gewesen sein, dass die immer eine Stunde vom Training im Kraftraum sind und am Anfang waren die da zu zweit und irgendwann war da die ganze Mannschaft und dann danach, wenn sie danach noch im Kraftraum waren, um ihre Dehnungübungen zu machen, war auch die ganze Mannschaft mit dabei, weil einfach keiner sagen wollte, ich habe das nicht gemacht, was diese in Anführungszeichen alten Männer gemacht haben, die mich gerade rund gespielt haben im Training. Also vielleicht gibt es einen solchen Effekt. Wer ist denn dann dein Unsung Hero dieser Saison?
Also es gibt zwei, die man nennen könnte, die sind aber gar nicht so unsung. Das sind Dyer und Leimer. Die finde ich beide so echt einen guten Beitrag zu einer nicht so guten Saison geleistet haben. Deswegen finde ich sie nicht so unbesungen. Ich will mal Leon Goretzka nennen.
Hui.
Weil das natürlich an ihm wahnsinnig viel Negatives festgemacht wurde und das auch nicht ganz zu Unrecht. Auf der anderen Seite hat die zweitmeisten Minuten gespielt für den FC Bayern. Er war auch bei vielen wichtigen Momenten entscheidend beteiligt. Zum Beispiel in den starken Spielen gegen Arsenal, aber auch gegen Lazio Rom. Ich erinnere mich auch an dieses sehr gute Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund, wo er dann irgendwann nach 60 Minuten in die Innenverteidigung wechseln musste und dann mitgeholfen hat, das Spiel zu Ende zu verteidigen. Jetzt ist ja Bochum auch nicht abgestiegen. Das ist hat mich für ihn auch nochmal gefreut. Also er hat ja schon echt ganz schön viel Nackenschläge und auf den Deckel bekommen. Und ich glaube auch jetzt bei dieser Europameisterschaft dann nicht dabei zu sein, das ist für uns immer so, man bewertet das dann immer so professionell, ja, macht irgendwie sportlich, kann ich es nachvollziehen. Aber was das für jemanden bedeutet, der irgendwie so, das wäre ja schon der Höhepunkt seiner Karriere irgendwo gewesen, ein Turnier im eigenen Land. Also viele Nackenschläge und sicherlich auch viel, was man kritisieren kann, aber auch ganz viele Momente, wo ich sagen kann, ey, da hat er sich richtig reingebissen und war auch an vielen entscheidenden Momenten mit beteiligt.
Ja, und das wirklich Positive Erstaunliche Moment. Ist eben genau das mit der Spielzeit. Also die zweitmeisten Minuten. Er hat 25 Spiele von Beginn an gemacht, 5 wurde er nochmal eingewechselt, allein in der Bundesliga. Ja. Das ist echt erstaunlich. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht, weil
ja. Er ist eigentlich ein logischer Kandidat, wo es nicht weitergeht.
Ich dachte auch schon, als du sagst, Bochum ist in der Liga geblieben, vielleicht kann er ja dahin wieder wechseln, aber ganz so weit ist es noch nicht gekommen. Ja, und was ist dann dein Moment dieser Saison, Steffen?
Ja, also ich habe schon gesagt, das Spiel gegen Arsenal im Stadion war so als Gesamterlebnis für mich ein Moment der Saison, aber der emotionalste Moment war aus meiner Sicht das 1:1 von Sané gegen Real Madrid.
Achso, ja, jetzt, ich war gerade im Rückspiel. Genau.
Nein, genau. Also er zieht nach innen in einem Spiel, was auch sehr emotional war und macht endlich mal das, was man sich immer von ihm wünscht. Er macht nicht noch den dritten Haken und macht auch keinen Schlenzer, sondern er haut einfach drauf und zieht das Ding in die kurze Ecke. Ich habe das Spiel hier geschaut in Berlin in der FC Magnetbar, die Fußballfans vielleicht kennen. Total gute Atmosphäre und ich war dermaßen heiser an den Tagen danach, weil das war so ein Moment, so auf den habe ich echt auch lange, wirklich lange gewartet, auch mit Sané eben lange gewartet, der einen ja wirklich in den Wahnsinn treibt, im Positiven wie im Negativen. Und an der Szene stimmte einfach alles. Es war so ein perfekter Moment in diesem Spiel, es war dieses Tor und dann auch von ihm so diese Entschlossenheit. War ein sehr, sehr guter Moment.
Ja, das Interessante ist auch das, was du da in Berlin erlebt hast, das war auch im Stadion so zu spüren. Also sowohl im Spiel gegen Arsenal, aber vor allem im Spiel gegen Real Madrid, da hast du gemerkt, dieses Stadion, das wirklich nicht immer seine Wucht entfaltet, aus ganz, ganz vielen Gründen, da war es auf jeden Fall da. Und man kann auch, also ich kenne auch Bayern-Fans, die sagen, wenn das Rückspiel gegen Real in München gewesen wäre, wäre es anders ausgegangen. Auf Basis der Energie des Hinspiels kann man da tatsächlich Argumente für finden, finde ich. Also das war schon ein besonderer Moment. Und das war auch interessant, wie weit es quasi kommen muss, damit sowas wieder da ist beim FC Bayern. Ich meine, man wusste es schon vorher, aber es muss halt schon Champions League Viertelfinale, Champions League Halbfinale sein. So ist es. In die Situation hat man sich selber gebracht durch seine Dominanz. Deswegen glaube ich eben auch nicht an den 1:0 Fußball.
Kann ich noch einen Satz zu diesem Arsenal-Rückspiel sagen? Was mir da halt so gefallen hat, weil das war ja spielerisch jetzt auch keine Offenbarung, ne? Also das war jetzt ja kein Feuerwerk oder so, aber das war halt, also es war für mich so ein Moment und ich glaube, das ging vielen Bayern-Fans so, wo man so ein bisschen den Glauben an diese Mannschaft wieder zurückgewonnen hat, weil es war einfach einer Mannschaft, der man so den Charakter so ein bisschen abspricht oder abgesprochen hat in der Vergangenheit, das war halt, für mich war das ein totales Charakterspiel, weil sie dieses Spiel nicht über individuelle Qualität gewonnen haben. Arsenal war, finde ich, taktisch, spielerisch, auch wenn Ødegaard keinen guten Tag und so weiter hatte, schon die bessere Mannschaft, eingespieltere Mannschaft, logischere Abläufe. Und der FC Bayern hat dagegen gesetzt ein total diszipliniertes Spiel. Mhm. Also all das, was, ne, was auch immer kritisiert wurde an undiszipliniert haben, das war alles weg, sondern man hat wirklich, jeder ist so an sein Maximum gegangen, hat total disziplinierten Fußball gespielt und am Ende halt mit diesem 1:0 sich dann auch belohnt. Und das fand ich halt, das war so kontraintuitiv zu dem, wie man sonst den FC Bayern in den letzten Jahren erlebt hat, wo ja so diese Wahnsinnsspiele immer dann so drin waren, ja, 4:3 gegen Manchester United und all so eine Sachen, das war, da habe ich so den Glauben an diese Mannschaft wieder gewonnen, weil ich so gesagt habe, okay, wenn das in der Mannschaft steckt, dann ist da vielleicht doch noch mehr drin. Konstanz ist halt dann die Herausforderung.
Ja, und halt Spiele zumachen. Ich meine, gegen Arsenal, da haben sie auch noch irgendwie in der 90. 3-2 Konter, den sie mal wieder nicht ausspielen. Aber ja, und das muss man auch sagen, also bei allem, was wir an Thomas Tuchel kritisiert haben, das war auch ein Sieg des Matchplans. Also er hat Leimer gegen Ødegaard mehr oder weniger fast in der Manndeckung geschickt, jetzt nicht komplett. Und ich habe sowohl Ødegaard mit den englischen Journalisten gehört, ich konnte leider selber keine Frage stellen, denn die Fragen werden runtergezählt vom Pressesprecher Arsenis. Und da dachte ich mir, na, dann will ich jetzt den heimischen Medien auch nichts wegnehmen. How was it for you against Conny Leimer? Aber der war deutlich konsterniert und auch sehr, sehr genervt davon, dass er im Grunde gar keine Möglichkeit hatte, irgendwie die Dinge zu tun, die er sich vorgenommen hat. Und Conny Leimer habe ich dann direkt dann nach dem Spiel, dann nach Ødegaard, habe ich ihn auch dann gefragt, eben nach seiner Rolle und wie es war. Und der hatte immer noch das Adrenalin in den Augen. Das war der Wahnsinn. Also gerade, dass er mich nicht auch noch in Manndeckung genommen hat, einfach nur, weil ich den Namen Ødegaard in den Mund genommen habe. Und du hast aber auch gesehen, das war genau das, was er auch gerne tut. Also das war jetzt nicht eine lästige Aufgabe, der Ødegaard zu bewachen, sondern der hat sich nicht nur gefreut, dass er darauf angesprochen wurde, sondern der hat auch gesagt, ja, also für solche Spiele bin ich ja da und klar, da müssen wir uns dann auch mal gut absprechen und da musst du auch mal schnell sein, aber da war interessant zu sehen.
Und das ist ja auch schön, weil Thomas Müller spricht ja häufig aus, das, was eigentlich alle fühlen oder was dann auch wirklich, und er hat ja dann auch immer von Conny Leimer-Mentalität gesprochen, die wir viel, viel mehr im Verein brauchen. Und ich glaube, das war auch rund um dieses Arsenal-Spiel und ich glaube, man hat sofort gefühlt, was er damit meint.
Ja, und gleichzeitig war es aber auch so, also A, hat Conny Leimer ein paar richtig schlimme Fehlpässe gespielt und B, wurde er zumindest von meinem direkten Umfeld auf der Pressetribüne extrem schlecht gesehen. Da wurde richtig sich über ihn beschwert, boah, der Leimer, und ich habe mich da nicht eingeschaltet, weil das waren auch Kollegen eines Mediums, mit dem ich jetzt eigentlich nicht so viel Kontakte pflege, aber ich dachte mir schon immer so, habe so in meine Notizen geguckt, dachte mir so, also gegen den Ball finde ich eigentlich alles super und mit dem Ball erwarte ich ja von ihm gar nichts. Und erst als dann Thomas Tuchel das gesagt hat, nach dem Spiel und als das dann Thomas Müller, der hat nach dem Spiel noch nicht das mit der Mentalität, das hat er im Spiel darauf gesagt, aber er hat auch schon, hat er nach dem Spiel gesagt, Mensch, hier, Conny, wirklich gutes Spiel gemacht und so wie der da reingegangen ist und dann hat sich die Bewertung auch gedreht, das war ganz gut für Conny Leimer, aber so kann es nämlich auch mal gehen.
Und ich glaube, zweites Schlüsselduell in dem Spiel war, glaube ich, Masraoui gegen Saka.
Ja, stimmt.
Der das wirklich sehr gut gemacht hat, nachdem Davis ja wahnsinnige Probleme hatte im Hinspiel und dann, glaube ich, gesperrt oder verletzt war. Und dann auch das, ja, so Masraoui, der eigentlich auch noch nie so richtig im Verein angekommen ist und auch so keine, und auch da, der hat einfach ein wahnsinnig konstantes Spiel da gemacht. So, das, ja. Haben sich alle an Leimer hochgezogen.
Sie haben sich alle an Leimer hochgezogen. Das ist doch, vielleicht haben sie es doch, die Holding Six. Vielleicht, naja. Ich sag dir, das wird die Konsequenz sein. So, jetzt haben wir den Moment der Saison, also ich werde Arsenal auch noch mit dazu nehmen und jetzt brauchen wir doch ein GIF, das diese Saison beschreibt.
Ja, es gibt ja dieses GIF, wo der Pizzabote in den Raum kommt und es brennt überall und für mich ist das halt Max Eberl Saisonstart im April, weil wenn man sich dieses GIF anschaut, der Pizzabote grinst auch noch so und dann fällt ihm eigentlich alles aus dem Gesicht und es brennt halt überall und wenn man sich Max Eberls Anfangszeit anschaut, wie mit wie viel Elan und mit wie begeistert der war, dass er da jetzt anfangen kann, das war so ansteckend und es war halt also 4 Wochen gedauert, bis glaube ich so die Realität eingesickert ist. Und wo dann auch er von Interview zu Interview irgendwie immer blasser wurde und jetzt ja auch schon echt, muss man ja sagen, durchaus unter Druck steht. Und für mich ist das so ein bisschen sinnbildlich für diese gesamte Saison. Ein zweites GIF, wenn ich es noch nennen darf. Es gibt das GIF, wo ein Angestellter wahrscheinlich in einem amerikanischen Unternehmen mit der Tastatur auf seinen Bildschirm einhämmert und diesen Bildschirm, das fiel mir auch ein. Aber das war ein sehr persönliches GIF.
Ja, sehr schön. Ich fühle, wann du dieses GIF gefühlt hast. Ich muss aber leider korrigierend eingreifen. Es ist nicht der Pizzabote, sondern es ist Troy. Denn das ist
ja, ich kenne das ist meine große Schwäche. Kulturelle Referenzen. Ich weder Simpsons noch das ist einfach, das ist mein Blindspot.
Ja, aber dafür hast du ja mich. Das ist nämlich eine Folge, in der spielen sie verschiedene Varianten durch, wer die Pizza geholt hat und was dann quasi passiert wäre. Okay. Und er ist quasi der Klimax der ganzen Folge, dass er die Pizza holt und er geht nur runter bezahlt und kommt wieder hoch und innerhalb von 3 Minuten brechen diese mehreren Feuer aus und alle zerstreiten sich miteinander. Es ist ganz fantastisch. Ja, was soll ich sagen, Steffen? Es gäbe immer noch viel zu sagen. Es macht doch immer sehr viel Spaß, mit dir über den FC Bayern zu sprechen. Wir machen es immer komplett anders, als ich es mir vorher vornehme, weil wir immer einfach so ins Reden kommen. Ja. Aber ich hoffe, den Hörerinnen und Hörern da draußen hat es ebenso viele Erkenntnisse gebracht wie mir. Und ich bin sehr gespannt, wie sich es mit dem FC Bayern weiterentwickelt.
Total. Das ist ja auch das Schöne. Ich meine, ihr habt auch ja schon zu Recht über diese Bundesliga-Saison gesprochen. Ich bin natürlich 0,0 neutral und kann deshalb auch diesen Schritt nicht zurücktreten und sagen, das ist alles ganz schön für den deutschen Fußball. Aber jetzt, wo es vorbei ist und wo es entschieden ist, kann ich schon sagen, es ist schon auch ganz schön für den deutschen Fußball.
Stark.
Dass wir jetzt in einen Sommer gehen, wo wahnsinnig viel, ja, Fragen stellen ohne Ende. Es ist nichts klar. Ja, es ist überhaupt nichts klar. Kann Leverkusen das halten? Findet Bayern den Weg zurück? Wie kann Stuttgart mit dieser Dreifachbelastung umgehen? Was ist der Fußball, der entwickelt? Also es ist schon.
Holt Dortmund die Champions League? Das wissen wir ja Stand der Aufnahme auch nicht. Das ist. Steffen, das kannst du nicht gönnen, so wie du gerade guckst. Komm jetzt. Um Gottes Willen. Ah ja, ja. Na gut, egal. Ich hätte es nicht ansprechen sollen. Ich entschuldige mich. Danke dir, Steffen, dass du mit dabei warst im Rasenfunk. Und eine schöne EM wünsche ich dir. Wird irgendwann der Gutsport-Podcast, wenigstens für eine Folge, nachdem der Reingemacht-Podcast jetzt schon wieder da ist, dass der Podcast-Urvater aller Sport-Podcasts oder Fußball-Podcasts, kommt der nochmal irgendwann?
Also vielleicht irgendwann. Wir haben diesmal diskutiert, ob wir quasi uns die EM 96 vornehmen und quasi zum Anlass da nochmal alle Spiele durchgehen, aber es ist du. Kinder über Kinder in unserem Leben und sonstige Verpflichtungen und leider, ja, also es wird, ich sag mal so, es wird irgendwann passieren, aber ich weiß noch nicht wann.
Okay, ja gut, das Kinderargument, das kenne ich ja sehr gut. Dementsprechend hoffe ich aber für einen Zeitraum in 15 bis 20 Jahren, wenn unsere Kinder nicht mehr so viel mit uns zu tun haben wollen, dann haben wir wieder Zeit. Und dann gibt es vielleicht den Gutsport-Podcast. Und wenn ich es jetzt an der Stelle schon erwähnt habe, der Reingemacht-Podcast ist zurück. Ich weiß nicht, wer sich noch dran erinnert, aber war der erste Fußball-Podcast Deutschlands. Und ich weiß, dass einige RasenfunkhörerInnen den auch schon gehört haben. Ich werde den einfach mal verlinken in den Shownotes. Da geht es dann um die EM-Kader-Nominierung. Stefan, danke dir für deine Zeit.
Sehr, sehr gern. Jederzeit wieder.
Und ich danke euch, lieben Hörerinnen und Hörer, für eure Aufmerksamkeit und für euren Support, denn alles hier im Rasenfunk ist allein von euch finanziert. Auf rasenfunk.de/supportersclub, da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und in dieser Folge danke ich ihr Ed, Yank Tarex, Lil Rip, Paule, Fabi, Uhrmachermeister Müller, Holzwolf 71, Adrian Dirk, Schnitzler Königs und Harzer. Sie alle sind auf rasenfunk.de/supportersclub gegangen und haben uns unterstützt. Ganz herzlichen Dank dafür. Ihr könnt uns auch noch den Shop leer kaufen, kiosk.rasenfunk.de, und abonniert doch bitte alle den Nationalteams-Feed, denn da wird alles zur EM erscheinen. Alle deutschen Spiele, alle anderen Spiele, da werdet ihr, wird euch geholfen. Macht's gut, ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.
Uli Hoeneß.